ich, obwohl ich halt mit der Computerwelt dann letzten Endes groß geworden bin, habe nicht verstanden, was die eigentlich machen. Das Wesen der Digitalisierung ist Revolution. Und jeder, der den Begriff Revolution kennt, weiß auch, dass das mitunter auch mit Zerstörung, mit dem Aufbrechen von alten Wertschöpfungsketten verbunden ist. Dann kam irgendwann der Anruf, Jungs, wir machen das. Wir brauchten damals, glaube ich, so um die 10 Millionen D-Mark. Und flogen erstmal die Champagnerkorken. Boshaftigkeit teilweise, dann in den Korn, Missgunst, Neid, so nach dem Motto, oh Gott, der hat's geschafft, warum ist mir das nicht eingefallen, die Idee war doch so banal. Das heißt, du kannst zu uns kommen und präsentierst deine Idee wirklich auf der sprichwörtlichen Serviette und du kriegst einen garantierten Pitch, wir gucken uns das an, ob das interessant ist und ob wir auf der anderen Seite Investoren haben, denen man das dann weiterbringen kann und würden die dann entsprechend auch begleiten.
Einige von euch kennen das Geräusch vielleicht noch oder von Hörensagen oder aus Memes. Das heißt auf jeden Fall ziemlich langsames Internet. Und was das mit Tim Kaster zu tun hat und seinem Start als Entrepreneur in dieser digitalen Welt, das erfährt er hier. Es geht um, ja, natürlich Entrepreneurship, es geht um Internet, Disruption, die großen Erfindungen, aber auch das große Ganze, nämlich auch um die Verantwortung von Tech-Unternehmen gegenüber der Gesellschaft und ein bisschen auch um Medienkompetenz. Und es geht ganz, ganz bisschen auch um die Börse und was da gerade so los ist. Auch ein spannendes Thema. Also, tune in. Jede Menge Input für euch. Viel Spaß.
Ja, moin da draußen und hier erstmal. Ja, Patrick, heute sind wir nach Oberkassel gereist, ne? Mal andere Rheinseite.
Über die Brücke. Normal sagt man ja, also ich habe ja früher hier gewohnt und für uns war die Brücke immer Lava. Das heißt, man konnte nicht rüber in die Stadt. Man muss immer hier im Viertel bleiben. Und
war das für euch auch so?
Immer.
Wir haben auch hier gewohnt und das war auch so.
Du bist immer in der Hut und bist nie rübergekommen, weil diese Brücke immer Lava war. Jetzt haben wir es doch wirklich geschafft, mit einem lavafesten Auto hier rüber zu kommen. Ich freue mich sehr.
Im Prinzip ist das zu unterstreichen. Wir haben immer gesagt, die Brücke ist wieder hochgefahren, wir kommen nicht rüber. Geht auch, Lava oder hochgeklappt, eins von beiden.
Ja, also wir sitzen ja hier jetzt mit Tim Kaster, B-Boy der ersten Stunde. Ganz entspannter Typ, der es aber unternehmerisch faustdick hinter den Ohren hat. Und das wird eine knaller Episode. Erzähl mal, wer bist du, warum und wo kommst du her, Familie, Hobbys?
Oh, das ganze
Programm. Nehmen wir uns mal ganz kurz mit.
Ich nehme euch mal ganz kurz mit. Wir beginnen im Jahr 0, das heißt für mich das Jahr 72, da bin ich geboren. Also ich gehöre schon zu den Beyond-Opas mehr oder weniger, bin jetzt 48 und gebürtig aus Eschweiler bei Aachen. Das betone ich nicht so häufig, Eschweiler kennt keiner, von daher sage ich dann immer, ich komme aus Aachen, ich bin der Öscher. So. Ja, wie komme ich nach Düsseldorf und wie kommen wir hier zusammen? Der Weg war sehr interessant. Meine Laufbahn hat mich über verschiedenste Wege und verschiedenste Städte am Ende nach Düsseldorf verschlagen. Ich habe in Studienzeiten schon begonnen, die ersten Unternehmen zu gründen. Das war so in den 90ern, da ich letzten Endes immer schon mich für Computer und Digitalisierung interessiert habe, war es auch naheliegend, in diesen Bereich einzusteigen. Und die 90er waren da ja auch so eine Art Goldgräberzeit, in der wir dann ganz banal Computer verkauft haben, Zubehör. Wir haben Netzwerke in Arztpraxen eingerichtet. Das war eine sehr aufregende Zeit. Und die Leidenschaft basiert eigentlich darauf, dass ich, das ist eine ganz witzige Geschichte, halt in der Zeit des C64 groß wurde oder als Teenie unterwegs war und ich irgendwann meinen Vater darum gebeten habe, Papa, ich hätte auch gerne ein C64.
Das weißt du noch, wie die Kommandozeile war?
Ja, Moment, ich komme ja gleich zu genau diesem Thema. Also, der Weihnachtsabend näherte sich, ich war ganz aufgeregt auf meinen C64, ich habe fest damit gerechnet und bekam dann auch ein entsprechend großes und schweres Paket und das war für mich völlig klar, da ist er drin. packe das Paket aus und es war kein C64. Nein, es war ein Schneider PC 1512. Werde ich nie vergessen.
Ja.
Das war einer der ersten Homecomputer, die überhaupt auf dem Markt waren. Und mein Vater, ganz stolz, meinte, C64 kann ja jeder. Das hier ist ein richtiger Computer. Dabei hatte mein Vater überhaupt keine Ahnung von Computern. Aber gut. Damit begann im Prinzip meine Leidenschaft. Ich erinnere mich noch ganz genau, das Ding wurde natürlich aufgebaut. Die erste Enttäuschung verflog schnell, nachdem ich gesehen habe, wie groß das Teil eigentlich ist und ich jeden C64 damit halt übertrumpfen konnte und mich schon drauf gefreut habe, ja, damit ein wenig dann nachher anzugeben. Bis ich dann auf die Idee kam, beziehungsweise bis ich dann das Betriebssystem installieren musste. Das waren auf 4,5 Zoll Floppy Disk, damals noch MS-DOS 3.2. Davon war die dritte Diskette kaputt. Das heißt, ich konnte es nicht installieren. Hab's dann irgendwie mit Basteln und Probieren hinbekommen. Genau, über Weihnachten durch. Ich habe da Tage vorgesessen.
Katastrophe.
Ja, und damit fing die Leidenschaft an, letzten Endes. Und ich danke meinem Vater heute dafür, dass er mir die Chance gegeben hat, weil die ganzen C64-Fuzzis, die kamen über Spielen und Rumballern nie hinaus. Und die wenigsten davon sind in den Genuss gekommen, mit damals einer echten Maschine eigentlich zu arbeiten und gleich auch schon in die Programmierung zu gehen. Ich weiß noch, ich habe mir dann die ersten CT-Zeitschriften gekauft mit irgendwelchen Programmiercodes, habe die eingetippt und völlige Katastrophe, also blickst du ja erstmal gar nicht durch als 13-, 14-Jähriger. Aber ja, daraus ist das geworden, was ich heute bin und was ich heute mache. Und das mache ich nach wie vor mit Leidenschaft. Und das ist auch etwas, was natürlich selten ist, dass man aus seiner Leidenschaft, aus seinem Hobby dann auch wirklich einen Beruf macht, der mich nach wie vor erfüllt, der mich nach wie vor begeistert und ich mit weiterer Leidenschaft da dran bin, weil das Schöne an der Digitalisierung ist ja letzten Endes, es passiert jeden Tag etwas Neues. Es wird nie langweilig. Es kommen immer neue Ideen, es kommen immer kluge Köpfe und wir befinden uns meines Erachtens da immer noch relativ am Anfang einer Ära, die uns noch, ich denke, sehr, sehr überraschen wird. So, das kurze Intro. Irgendwann bin ich dann über Hamburg, Köln nach Düsseldorf gekommen, der Liebe wegen damals, noch auf der anderen Rheinseite. Und diese Liebe ging einst zu Ende. Ich bin hier geblieben, habe später meine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt 2 Kinder habe, 2 Hunde. Das wurde ja auch schon mal kurz im Post erwähnt. Also meine wunderschöne Frau, ich muss das nochmal betonen, es ist eine wunderschöne Frau.
Und warum, ich hoffe, sie hört warum nicht.
Sind wir dann heute mit dir? Das habe ich mich auch gefragt, nachdem meine Frau ja auf dem ersten Foto, was ich ihr eben geschickt habe, schon meinte, hey, wer ist denn der knackige Kerl da hinten? Ich denke, sie meinte... Ja,
auf jeden Fall
Patrick.
Den Jan, auf jeden Fall den Jan. Weil ich bin von knackig ziemlich weit entfernt und ich muss zum Friseur. Aber das Gute ist, ich habe einen Termin. Egal. Sag mal, wie Studium, du hast gesagt, du hast schon während des Studiums angefangen, so entrepreneurmäßig zu arbeiten und Dinge zu machen. Was hast du studiert oder was ist, oder war das IT oder?
Informatik.
Informatik.
Ich habe in Aachen an der RWTH Informatik studiert, habe es aber auch nicht zu Ende geführt, weil ich halt genau dann in den ersten Semestern schon sehr in der Computerwelt verankert war und mich dann selbstständig gemacht habe, wie ich eben schon berichtet habe, habe dann in Eschweiler einen Computerstore aufgebaut, wirklich ein Ladenlokal, in dem ich mit Freunden dann Rechner zusammengekloppt habe, verkauft habe.
Wie alt warst du damals?
Da war ich 24. Ich kann da auf eine wirklich sehr lange Laufbahn zurückblicken, in denen wir alles erlebt haben, von Gründerphasen bis hin zu ersten Besuchen im Silicon Valley in den 90ern, wo ich auch dann davor gestanden habe oder davor gesessen habe und habe mir von Startups damals anhören können, was sie eigentlich machen und ich habe nichts verstanden. Also ich werde das nie vergessen. Auch so eine kleine Anekdote, das war 1998, war ich das erste Mal in Palo Alto, also Silicon Valley, und bin dann über einen Bekannten zu einer Firma gekommen, die hieß Absolute Authority. Und da war Google gerade mal 1 Jahr alt oder 2 Jahre. Ich glaube, Google wurde 97 gegründet. Und ich saß bei den Jungs, und das ist jetzt wirklich so richtig klassisch, kann man sich das vorstellen. Man saß da, die waren irgendwie zum Teil bekifft und hockten alle zusammen vor ihren Rechnern, waren am Coden. Und ich sage, was macht ihr denn eigentlich hier? Ja, wir machen Suchmaschinenoptimierung.
Krass.
Okay, was ist das? Ja, Durch Google sind wir jetzt in der Lage, weil Google zu dem Zeitpunkt halt die alten großen Maschinen, also Suchmaschinen wie AltaVista und Yahoo abgelöst hat, dass man das Ranking einer Webseite verbessern kann. Und wie gesagt, ich habe da gesessen, ich habe nichts verstanden. Also es hat einige Zeit gebraucht.
Das waren ja so Insights, die die hatten.
Ja, ja, das also, waren Insights, die die hatten. Das
wusste also, ja keiner außerhalb der Wüste, wollte ich schon sagen, der Valley.
Außer des Valleys wusste das eigentlich noch keiner. Wie gesagt, da war Google hier in Deutschland noch überhaupt nicht präsent. Ne, wir waren hier noch auf Flycourse und so unterwegs. Und das war hochspannend. Aber wie gesagt, auch ich, obwohl ich halt mit der Computerwelt dann letzten Endes groß geworden bin, habe nicht verstanden, was die eigentlich machen.
Aber das ist ja spannend. Das heißt, also vom Kreis Aachen dann nach Silicon Valley in die Welt. Bist du beruflich da gewesen oder war das eine Interessenreise? Nein. Oder war das einfach so, mal zu sehen, was geht da ab? Ich meine, das war ja nur schon early, ne? Also ich meine, jetzt ist das ja jeden Monat kannst du ja quasi so eine Palo Alto Tour buchen und kannst dann die vermeintlichen Startups dir angucken und auch die...
Ja, mit so einem Bierwagen fahren die
dann.
Mit so
einem Bierwagen fahren die ja mittlerweile durch. Kannst du entweder dich fahren lassen oder selber treten, aber damals war das ja noch ein bisschen anders, ne?
Damals war das in der Tat noch völlig anders. Ich war privat in den USA, habe mit meiner damaligen Freundin die Westküste bereist und waren von Phoenix dann über LA bis hoch nach San Francisco unterwegs. Und wie gesagt, über einen Bekannten, also eigentlich einen Bekannten meiner damaligen Freundin, kamen wir halt dann ins Valley und haben uns da mal so diese Startups angesehen, war natürlich hochinteressant. Ne? Da waren an den Straßen, waren zum einen die Großen noch vertreten, also da sahst du Microsoft und IBM mit ihren Dependancen. Und dann bist du da in die Büroräume rein und die sind bei weitem nicht so stylisch gewesen wie heute. Also weder von außen noch von innen. Das waren wirklich teilweise abgerockte Bürokomplexe aus den 70er Jahren, in denen die Startups saßen und sich Gedanken darüber gemacht haben, hey, wie können wir die Welt verändern? Was können wir tun, um erstens einen Mehrwert zu schaffen? Natürlich Geld verdienen, das ist bei den Amerikanern natürlich immer an allererster Stelle oder nicht nur bei den Amerikanern, aber da besonders. Und das war inspirierend, das war sehr inspirierend. Also ich weiß, dass viele damit gescheitert sind, ich weiß, dass viele damit erfolgreich sind. Vieles ist leider nicht sehr nachhaltig gewesen und da habe ich dann auch erstmalig verstanden, dass die Digitalisierung wesentlich weiter geht als das, was wir momentan greifen können. Das ist ja auch so ein bisschen mein Leitspruch, worüber wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben, Patrick und ich. Das Wesen der Digitalisierung ist Revolution. Und jeder, der den Begriff Revolution kennt, weiß auch, dass das mitunter auch mit Zerstörung, mit dem Aufbrechen von alten Wertschöpfungsketten verbunden ist. Also wie ich anfangs schon sagte, in der Digitalisierung wird es nie langweilig. Es geschieht immer Neues, es geht immer weiter und vieles können wir heute noch nicht greifen, was morgen vielleicht völlig selbstverständlich ist.
Das ist richtig. Das heißt, wir haben ja, das Lieblingswort ist ja ein Passwort, ne? Disruptiv darf man ja schon gar nicht mehr benutzen. Am Ende des Tages sind ja viele Dinge, die von den Ende 90ern bis heute passiert sind, haben ja doch Wertschöpfungsketten einfach komplett eliminiert oder zerstört. Oftmals auch erstmal auf Pump, auf Fiktion aufgebaut. So wie
das haben wir ja 99, 2000 erlebt.
Das haben wir ja dann gesehen, was dann passieren kann. Und ist das heute wieder so? Also wenn ich mir mal so angucke, dass ein Tesla mehr bewertet wird als die gesamte Autoindustrie, denke ich mir so, okay, cool. Oder ja, es gibt so ein paar Werte, die halt so, die sind halt für mich so weit weg von dem, was realistisch an Masse ist. Also das ist ja die Idee mehr wert auf der Börse als andere und es ist schon die Zukunft eingepreist und keiner weiß, ob die wirklich so kommen wird. Also es ist halt schon ein spannendes Thema gerade, oder?
Das ist sehr spannend und du sprichst da genau diesen Punkt an. Wie kann ein Tesla mittlerweile höher bewertet sein als fast alle anderen Autofirmen, Anbieter, die seit über 100 Jahren teilweise existieren. Und es ist ganz einfach. Tesla investiert in die Zukunft und diejenigen, die Tesla das im Prinzip auch abkaufen und dann Aktien kaufen, investieren auch ein Stück weit in die Zukunft. Nun sagt man ja immer so, die Börse, die liegt ja nie falsch und die weiß schon immer alles. Und man hat immer gesagt, die Börse nimmt so die nächsten 6 Monate voraus und kann halt aufgrund dessen die Kurse bestimmen. Bei Tesla und ähnlichen Unternehmen ist es aber nicht in 6 Monaten getan, sondern vielleicht in 6 Jahren. Der Unterschied ist der, dass Tesla unwahrscheinlich viele Daten sammelt. Also es ist eine ähnliche Datenkrake wie Amazon, wie Google, wie all die Großen. Also alles das, was Tesla heute über seinen Fahrer weiß, ist letzten Endes das Kapital, mit dem diese Bewertung immer noch extremst übertrieben hoch ist, aber sicherlich ein Stück weit der Zukunft vorweggenommen. Und das ist das, was auch diese neuen Börsianer, wir hatten ja letztens diese schönen Beispiele mit GameStop und sowas. Das ist eine ganz neue Ära an Börsianern, an Leuten, die Aktien kaufen, die in die Zukunft blicken. Ich will jetzt nicht sagen, dass da jeder von denen die Glaskugel hat und weiß, was in Zukunft passiert. Aber es sind genau diese Unternehmen und es sind auch genau diese Visionäre wie Elon Musk, die uns den Weg bereiten, wie wir vielleicht in 10, 15, 20 Jahren leben, agieren, handeln, einkaufen, kommunizieren. Und wie gesagt, da ist das wertvollste Gut die personenbezogenen Daten. Das kann ich als jemand, der noch ein Datenschutzunternehmen hat, wirklich so betonen. Das ist etwas, wo wir ja auch ständig für unsere Kunden kämpfen. Unsere Kunden sind ja Unternehmen, die ebenfalls mit den personenbezogenen Daten arbeiten wollen, ihre Zukunft gestalten wollen, Geld verdienen wollen. Und jetzt kommen Behörden und wollen das regulieren und jetzt ist die große Frage, inwieweit darf ich mir die Daten von Menschen, die ich vielleicht gar nicht im Erstkontakt kenne, sondern die einfach nur über Suchanfragen auf meine Seite gelandet sind, nutzen, verarbeiten und auch weitergeben. Ich denke, dass das Internet muss nach wie vor frei sein. Also es gibt ja diese Überlegungen, das Internet zu regulieren und schwierig. Also es gibt mit Sicherheit die ein oder andere These, die auch korrekt ist, dass man ein Stück weit eine Ethik ins Internet bringen sollte, gerade bei Hatern und das, was teilweise halt gepostet wird. Aber nichtsdestotrotz, diese Unternehmen und diese Unternehmer dahinter, diese Visionäre, das war auch ein Bill Gates, das war ein unser Apple.
Steve.
Steve Jobs, meine Güte. Also ich liebe Steve, was der Mann geschaffen hat und mit welcher Weitsicht der in diese Welt hineingegangen ist und was er uns da mittlerweile auch hinterlassen hat. Das ist großartig. Aber es ist immer noch der Anfang. Und
Du hast jetzt so viele spannende Themen
angesprochen. Ja, ich schweife gerade ab.
Warte mal, also da können wir auf jeden Fall gleich noch einen richtig schönen Deep Dive machen. Aber lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen zu 98 und von da noch mal so ein paar Schritte nach vorne machen. Du warst jetzt da, du hast so diese Welt entdeckt und das war ja so der eigentliche Anfang des Internets so für die Allgemeinheit, würde ich jetzt mal so ungefähr, wenn ich mich zurückerinnere, 98 habe ich das, hatte ich noch ein ISDN-Modem, glaube ich, und 98 war ich übrigens auch in San Francisco tatsächlich, habe einen Freund damals besucht, der da wohnte.
Vielleicht sind wir uns ja begegnet.
Wahrscheinlich sogar, also es gibt ja keine Zufälle. Und dann weiß ich noch, was das für ein Unterschied an Kultur war und was da für ein Leben war in dieser Stadt. Nichtsdestotrotz hat man da so von der, also ich finde, ich habe damals von der Digitalisierung noch gar nicht so viel mitbekommen. Ich war 18, ich hatte, ne, also wir wollten da einfach, wir waren völlig geflasht von dieser Stadt, von dem Land und fand das total faszinierend. Aber wenn du jetzt von da kommst und so diese Impulse mitgenommen hast, dann Wie hat sich das denn angefühlt, dann wieder zurückzukommen und hier hinzukommen, wo das ja vielleicht noch gar nicht so war, dass Menschen das so wahrgenommen haben, dass da solche disruptiven Dinge gerade entstehen? Das Internet, kann man ja eigentlich rückblickend sagen, ist wahrscheinlich die größte Errungenschaft der Menschheit, mal neben dem medizinischen Sektor vielleicht, ne? Also neben Penicillin, Antibiotika vielleicht, würde ich jetzt noch irgendwo mit auf eine Stufe vielleicht heben. Aber so dieser Anfang der Vernetzung der Globalisierung, was hat was hat da in deinem Kopf stattgefunden? Was hast du mitgenommen hierhin? Das würde ich jetzt mal als erstes gerne anschließen als Frage.
Also erstmal, du hast gerade mein zustimmendes Nicken gesehen. Der werte Zuhörer kann dies nicht. Deswegen, ich stimme dir erstmal völlig zu. Das Internet ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit, neben natürlich anderen Sektoren, die immens wichtig sind, ohne die es auch das Internet nicht geben würde. Was ist mir geschehen? Also wie gesagt, ich war geflecht, ich war teilweise halt selber völlig ja überrascht über das, was dort passiert und man versucht umzusetzen, auch wenn ich es nicht alle verstanden habe. Aber der Punkt im Silicon Valley ist halt der, und ich habe auch mal gefragt, Jungs, wie kommt ihr überhaupt denn an das Geld? Ihr seid ja hier alle jetzt, sitzt schön zusammen, ihr ne, seid teilweise auch noch Studenten, und wie kommt ihr denn bitte jetzt dann über die Runden, wenn ihr solche Firmen hier aufbaut? Und die haben damals einen sehr interessanten Satz gesagt, und das habe ich mir wirklich eingeprägt, hier sitzen die Scheckhefte locker. Also es gab damals schon unwahrscheinlich viele Menschen, die daran geglaubt haben, dass solche Unternehmen die Zukunft gestalten, und haben entsprechend halt investiert. So, das ist etwas, ja, da kann man auch sich stundenlang drüber unterhalten, der geht der deutschen Startup-Szene halt völlig ab. So, aber was ist mit mir geschehen? Ich bin natürlich zurück nach Deutschland und war voller Ideen. Also das ist so wirklich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich gar nicht wusste, was ich überhaupt noch machen soll und wie ich das hier umsetzen kann. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe in meinem Ladenlokal ein Internetcafé eröffnet. Das waren zwei Computer, die waren damals, ich glaube, das war sogar noch ein Modem. Wir hatten noch nicht mal ISDN. Wir hatten ein Modem, ich hatte dann im Geschäft so ein BNC-Netzwerk aufgebaut, das kennt heutzutage auch keiner mehr.
Ist das das mit dem Telefonhörer?
Nee, das war ein Akustikkoppler, was du meinst mit dem Telefonhörer, ein BNC-Netzwerk, das waren so die Vorreiter der modernen Netzwerke, das war nicht sternförmig wie heutzutage über Switch, über Verteiler, sondern das ging ringförmig, und du hattest dann so Endstücke, Kondensatoren jeweils halt immer am Ende des Netzwerkes, und das war völlig abenteuerlich, was wir da aufgebaut haben. Ja, das damit immens langsamer Internetverbindung. Aber wie gesagt, ich habe dann halt dieses Internetcafé eröffnet, und die Leute, die Kunden kamen rein, wir haben das präsentiert, wir haben auch Kaffee ausgeschenkt damals, und das war hochspannend. Ich meine, das Internet damals war natürlich nicht von solcher Schlagkraft wie heutzutage, aber dennoch hat jeder irgendwie was gefunden, was ihn interessierte. Ich musste das dann leider irgendwann einstellen, weil es kam immer mehr Arbeitslose, die sich da stundenlang hingesetzt haben, Kaffee getrunken haben. Das war zwar nett, man hat nette Gespräche geführt, aber man möchte ja irgendwo auch Geld verdienen, und dann haben wir es wieder eingestellt. Und die nächste Idee, die ich dann hatte, war, und das war dann gemeinsam mit ehemaligen Freunden von der RWTH, wir brauchen schnelleres Internet. Also ich habe mich selber darüber geärgert, dass halt das, was wir damals hatten, über Arcor, glaube ich, war das teilweise noch, eine Vollkatastrophe war. Ne? Also ich höre noch das Einwahlgeräusch vom Modem. Grausig. Und es gab aber in den USA damals schon Technologien, die waren wesentlich weiter. Die waren auch schneller. Die hatten sogenannte Point-to-Multipoint-Netzwerke. Das war letzten Endes eine Verbindung, die durch keine Satelliten, durch Sender- und Empfängerstationen auf Hausdächern aufgebaut wurde. Und dann habe ich mich mit drei weiteren Jungs zusammengetan. Wir haben die Insort gegründet, das war dann 99. Und die Insort, das ist lustig, man findet heute noch Berichte im Internet, wenn man danach googelt, wurde dann als Headliner Größenwahn oder Realität. Und was wir machen wollten, war letzten Endes über einen Schweizer Anbieter, der diese Geräte auch entwickelt hat, in Deutschland eine Flatrate anzubieten, eine Internet-Flatrate über Point-to-Multipoint. Das bedeutet, jeder, der diesen Internetzugang halt bucht, bekommt einen Empfänger, und der wird ausgerichtet auf zentral stehende Sender. Also das heißt, du hast halt bei 20 Häusern hast du 19 Empfänger oder 20 Empfänger und einen Sendemast, ähnlich wie auch beim Mobilfunk das heutzutage ist. Und das war unser Plan. So, wir wollten halt die erste Internet-Flatrate in Deutschland anbieten. Und ja, war Riesenthema, wie gesagt, damals in der Presse, sollte glaube ich so um die 150 D-Mark kosten, dann mit nur sogar 1-Mbit-Leitung, also Dinge, die teilweise heute auf dem Land noch nicht existieren. Und dann bin ich wieder in die USA geflogen, über Kontakte nach New York, um dafür Investoren zu finden. Und hab da wirklich gepitcht wie ein Irrer. Und die Amis, ja, die Deutschen, gucken wir uns mal an, das war mal, bis ich dann doch in der Tat einen Investor gefunden habe, der aus einer großen Kanzlei kam und er war selber, glaube ich, gebürtiger Deutscher und ja, die meinten dann, ja, das klingt interessant, wir schauen uns das mal an. Wir sollten dann doch mal ein bisschen mehr Informationen, also mal ein schönes Pitch-Deck darüber schicken. Und ja, mit den guten Nachrichten bin ich dann wieder zurück nach Deutschland. Wir haben das alles aufgebaut, haben mit den Amis oft telefoniert, haben dann teilweise wirklich bis spät in die Nacht im Ladenlokal war das noch, dann gesessen. Und dann kam irgendwann der Anruf, Jungs, wir machen das. Wir brauchten damals, glaube ich, so um die 10 Millionen D-Mark. Und ja, flogen erstmal die Champagnerkorken, total geil. Also so ein Ding, das haben wir nicht erwartet, schon mal gar nicht hier aus Eschweiler heraus und dann auch in der Größenordnung nicht. So, das ging dann natürlich auch entsprechend viral, soweit man damals von viral sprechen kann. Und haben dann weiter geplant, haben uns die Hardware angesehen, haben die ersten Muster bestellt und ich weiß noch, 2 Wochen später, wir wollten dann so langsam auch mal das Geld sehen oder zumindest mal die Verträge dann unterschrieben haben, riefen die Amerikaner an und meinten, ja, sie hätten sich den Markt in Deutschland nochmal genau angesehen und sie müssten uns halt mitteilen, dass die Deutsche Telekom wohl mit der ersten deutschen Internet-Flatrate auf den Markt geht und ihr seid leider raus. Bumm. So, damit war dieses Thema und dieses Start-up dann schon mal beerdigt. Das ging nicht weiter und wurde auch nicht mehr weiter fortgeführt, weil du kannst nicht gegen solche Dominanz wie dann die Telekom ankommen. Also damals hatte ja fast jeder einen Telekom-Zugang über dann irgendwie ISDN und Co. Und ja, es war eine schöne Idee. Ich habe gelernt, dass die Amerikaner zwar sehr schnell sind mit Zusagen und ja, wir machen das, geile Idee, Jungs, ihr seid cool, aber genauso schnell wieder halt auf dem Rückzug sind.
Aber die Kohle ist ja lockerer, also Risikokapital, tralala, die Diskussion haben wir immer hier in Deutschland, dass das hier alles zu eng ist. Meinst du denn, das Regulierungsthemen, also so etwas aufzubauen, auch mit einem Kapital von 10 Millionen und dann Stück für Stück zu wachsen, ist ja durchaus möglich. Aber in Deutschland mit so einer krassen Regulierung und einer Gesellschaft, die Telekom, die einfach auch mit dem Staat verbunden ist und dieses ganze Datenschutzthema, du hast ja gesagt, das ist auch deine Baustelle, das ist für einen Amerikaner ja eigentlich nicht zu blicken, oder? Also kannst du sowas umsetzen? Also die Dinge, die uns heute beschäftigen, die Dinge wirklich erschüttert haben, die kommen ja eigentlich gar nicht aus Europa.
Also man muss dazu sagen, dass es in Deutschland sehr, sehr kluge Köpfe gibt. Es gibt hier wirklich fantastische Gründer und auch Ideenschmieden. Aber selbst die sind eigentlich dann in den USA. Die Jungs gehen in die USA, um dort ihre Idee umzusetzen, weil sie dort das Kapital kriegen, weil sie dort Unterstützung bekommen. Und nicht durch Regularien, wie es teilweise in Deutschland leider halt der Fall ist. Das ist ja etwas, für das ich immer schon gekämpft habe, gerade hier in Deutschland. Man darf nicht vergessen, dass wir ohne die Deutschen den Computer in dieser Form gar nicht hätten. Der erste Computer wurde erfunden von Konrad Zuse. Das war, ich glaube, in den 50er Jahren. Und ja, das MP3-Verfahren Fraunhofer-Institut, ja, mit dem heute so vieles passieren kann, also das Kompressionsverfahren für Audiodateien. Und aber das Problem ist halt wirklich, dass diese klugen Köpfe in die USA gehen, weil es dort leichter ist zu gründen, weil es dort leichter ist, an notwendiges Kapital zu kommen. Die Kapitalgeber dort, wie gesagt, sitzen halt ein Stück weit oder haben das Portemonnaie lockerer sitzen und man hat erstmal nicht solche immensen Regularien. Aber das ist ja etwas, auf dem die USA ja aufgebaut sind. Die USA sind ja aufgebaut, das ist ja ein recht junges Land, Gesellschaft, die sind ja darauf aufgebaut, eben vom Tellerwäscher zum Millionär werden zu können, aufgrund ihrer Mentalität, aufgrund ihres auch Entwickler- und Unternehmergeistes. Das ist etwas, was wir uns hier in Deutschland, denke ich, nach wie vor abgucken könnten, aber da spielen halt Behörden und andere Institutionen leider nicht mit. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland, wie gesagt, wir haben nicht das Problem, dass wir sowas nicht umsetzen können, beziehungsweise nicht vom Wissensstand, vom Intellekt und auch von den Unternehmern her, sondern man wird letzten Endes durch Staat und Co. und durch Dominanz großer Unternehmen ausgebremst.
Wobei, ganz ketzerisch, ich meine, ich bin nicht das linke Parteibuch, aber wir haben hier halt ein völlig anderes System, ein anderes Wertesystem. Also ich kann hier tot auf der Straße umfallen, dann wird sich um mich gekümmert. Also Tod ist jetzt übertrieben, aber wenn mir was passiert, ich habe einen Herzinfarkt, tralala, kommt einer und kümmert sich. Da drüben ist es scheißegal, wenn man ganz ehrlich ist. Es ist ein anderes Wertesystem. Und wenn du die heilige und scheinige Welt in Silicon Valley und San Francisco mal anguckst und fährst dann durch die Gegenden, wo es nicht so blüht und wo die Leute einfach auf der Straße sitzen sind mit Hunderttausenden, das sieht kein Mensch, weil es eben nicht Instagrammable ist. Also ich glaube schon, da muss man schon so ein bisschen differenzieren zwischen dem System, was wir in Europa haben, was einfach auch sich um Menschen kümmert, deswegen aber auch einfach Steuern, Abgaben, Regularien einfach wichtig sind, um dieses ganze Ding zu bezahlen, weil das in den Staaten am Ende des Tages scheißegal ist.
Das ist völlig richtig, aber wir sprachen ja darüber, warum ist es in den USA leichter zu gründen und Unternehmen entsprechend mit Kapital und Möglichkeiten auszustatten. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass in den USA tausende Startups, Jungunternehmer und Ideenschmieden existieren und davon auch nur ein Bruchteil überhaupt mal in den Genuss bekommt, längerfristig planen zu können, weil sie genügend Geld bekommen haben. Das sieht für uns hier immer so schön aus und man denkt immer, wow, jetzt kommt wieder das nächste geile Thema rüber aus den USA und warum ist uns sowas nicht eingefallen? Ne? Aber wie gesagt, an so einem Thema haben wahrscheinlich vorher schon tausend andere Köpfe gesessen, die es nicht geschafft haben. Dass halt wie aktuell das gehypte Clubhouse auch von Leuten, die vorher bei Facebook waren, insofern ich mich da jetzt richtig entsinne, auf den Markt gebracht wurde. So, das wird dann mal mega gehypt und hier ist auch die Frage, wie nachhaltig ist sowas? Also wie gesagt, viele Dinge kommen auf den Markt und verschwinden genauso wieder. Aber ich denke, dass wir hier in Deutschland mitunter wesentlich mutiger sein müssen. Aber man muss ein bisschen unterstützen. Also ich stimme dir zu, Patrick. Es ist natürlich hier bei uns in Deutschland insbesondere und auch in Europa so, dass das Individuum mehr zählt als teilweise in den USA. Also in den USA, ich liebe die USA, ich bin gerne drüben, ich mag die Leute. Und ich habe aber auch eine ganz klare Meinung über die Amerikaner. Die sind für mich größtenteils, ja, ich sag mal so, nicht die intelligentesten. Wenn der Amerikaner intelligent ist, ist er sehr intelligent, dann ist er sehr gebildet und führt sich aber auch eher wie ein Europäer auf, was man vor allen Dingen in New York immer wieder feststellt. Aber die Infrastruktur in den USA, die ist mitunter sehr marode. Also wenn man rausgeht aufs Land, wo ja teilweise auch ein großer Teil der Bevölkerung lebt, sieht es eben, wie du gesagt hast, nicht so rosig aus. Und Gesundheitssystem und Co., darüber aber, glaube ich, brauchen wir heute Abend nicht sprechen. Das ist völlig klar. Und wir leben hier vor allen Dingen in Deutschland in einem sehr, sehr guten Sozialstaat, der sich um uns kümmert. Da mag sich der ein oder andere vielleicht jetzt auch wieder drüber aufregen, über meine Meinung. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, was ja nochmal eine Sonderrolle jetzt gerade alles spielt, aber ja, ich stimme dir zu, man hat es hier mitunter leichter, aber vielleicht sind wir deswegen auch halt nicht so darauf erpicht, durch unsere Ideen irgendwo den Markt zu erobern oder.
Mir fällt da eine Sache zu ein und es gibt doch diesen schönen Spruch, du bist der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Jetzt denk mal dahin, da sind Leute, die denken sehr innovativ, die haben ein Umfeld, in dem die sich bewegen. Diese ganze Startup-Szene in Kalifornien zum Beispiel, die ist ja immens groß und Leute, die connecten da ja auch ganz anders. Wenn, also so wie ich das mitbekommen habe durch Erzählung, ist es so, dass wenn du da jemanden kennenlernst und im Pitch eine Idee, dann sagt, hey, ich muss dich mit dem und dem connecten. Und die gehen aber auch von Unternehmen zu Unternehmen. Also die wechseln ja auch ganz stark da. Und
Hire and Fire.
Genau, da ist eine andere Mentalität, aber da ist auch eine sehr offene Mentalität. Das heißt, dass sie mit Ideen auch so umgehen, dass sie die gemeinsam weiterentwickeln.
Und aber es ist auch sehr oberflächlich, das darf man auch nicht vergessen.
Richtig, aber ist es nicht so, Frage, wenn du in so einem Umfeld bist, was dich motiviert, neue Ideen umzusetzen, wo iterative Prozesse viel schneller gespielt werden, wo natürlich dazu kommt, dass dann auch Behörden bzw. Regulatorien nicht so stark sind. Das befeuert aber doch ja so eine Szene und das befeuert ja auch Kapitalgeber dazu sagen, hey, da sind die Ideen, lass uns die mal zusammen umsetzen oder lass uns denen Geld geben, wir versprechen uns da was von, selbst wenn davon nicht jedes Ding ein Unicorn wird, das muss ja auch nicht unbedingt so sein, aber der Erfolg gibt denen ja in gewisser Weise recht. Und aber ist das etwas, wenn hier die Regularien etwas, sagen wir mal, offener wären oder die Mentalität hier mehr hinkommen würde, wie kann man es denn hier den Leuten vielleicht schmackhafter machen, hier sowas zu gründen oder dass die gar nicht alle dahin gehen, sondern vielleicht denken, ja, hier ist doch auch ganz geil.
Das ist ja das, was ich eben auch gesagt habe. Also die klugen Köpfe, die wir ja sicherlich hier in Deutschland und in Europa haben, gehen eben genau auf dieser Basis halt in die USA, weil dort diese Vernetzung mit Sicherheit wesentlich intensiver ist und die Thinktanks dort auch besser funktionieren. Was die Amerikaner haben, was uns Deutschen da so ein bisschen leider auch fehlt, ist diese Neidmentalität, das hat der Amerikaner nicht. Ne? Also die halten dann da auch wirklich zusammen.
Das meinte ich gerade mit dem, wir wechseln
genau.
Und Ideen zusammen.
Ja, die sitzen dann wirklich zusammen und entwickeln. Und wenn der eine Erfolg hat, freut sich der Nachbar und partizipiert vielleicht sogar am Ende davon. Und hier in Deutschland ist es ja immer so. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel über die deutschen Unicorns irgendetwas lese und sehe dann halt viral die Kommentare dazu, wie viel Boshaftigkeit teilweise dann in den Korn, Missgunst, Neid, so nach dem Motto, oh Gott, der hat's geschafft, warum ist mir das nicht eingefallen? Die Idee war doch so banal. So, und anstatt zu sagen, ey, das ist doch eine super Idee, ich habe hier etwas, wie ich dir vielleicht sogar noch bei dieser Idee helfen kann, wie ich dich unterstützen kann. Lass uns gemeinsam was draus machen, lass uns versuchen, deine geile Idee noch besser zu machen. Anstatt zu sagen, boah, nee, also mit dem möchte ich nichts zu tun haben, der ist mir jetzt zu erfolgreich.
Ja, wenn es so einfach gewesen wäre, hätte es ja selber machen können.
Ja, davon mal abgesehen. Ne? Also mit Sicherheit haben auch die ein oder anderen tolle Ideen. Und deswegen hatten wir ja auch hier vor einiger Zeit unser neues Netzwerk gegründet, die Napkin. Napkin von Papier-Serviette oder von Serviette abstammend. Wir wollen es im Prinzip Gründern ermöglichen, die eben kein Netzwerk, die keine Kontakte, kein Geld und vielleicht gar nicht wissen, wie man so eine Idee letzten Endes pitcht oder weiterentwickelt, eine Plattform bieten, um eben genau das zu erreichen. Das heißt, du kannst zu uns kommen und präsentierst deine Idee wirklich auf der sprichwörtlichen Serviette. Und du kriegst einen garantierten Pitch. Wir gucken uns das an, ob das interessant ist und ob wir auf der anderen Seite Investoren haben, denen man das dann weiterbringen kann und würden die dann entsprechend auch begleiten. So, das war jetzt so eine Idee, die in Corona-Zeiten geboren wurde. Und das ist aber genau das, dass man sich gegenseitig hilft, dass man sich unterstützt. Ja? Selbst wenn derjenige gar keine Ahnung von Finanzen, von Pitchen und was weiß ich was hat, aber er hat halt eine geile Idee. Ich muss sie ihm nicht klauen, ich muss ihn nicht da schlecht machen, weil die Idee cool ist und vielleicht irgendwann auch erfolgreich, sondern ich biete ihm halt meine Expertise, mein Netzwerk an, um aus dieser Idee was Erfolgreiches zu machen. Und das finde ich, muss in Deutschland einfach mehr gefördert werden. Also gerade die jungen Gründer. Und was ich so ein bisschen schade finde, jetzt spricht man immer vom Silicon Valley Berlin. Das ist für mich eigentlich nur ein Copycat Berlin, weil viele der Startups, die dort existieren, nichts anderes machen, als sich ja Ideen aus Übersee zu nehmen, zu adaptieren und zu kopieren. Also diese genannten Copycats. ist ja nichts anderes als das, was wir damals auch gemacht haben mit der InSort. Das ist ja auch nicht verkehrt oder es ist ja auch nicht schlimm. Aber das ist für mich noch lange kein Silicon Valley Berlin. Da muss viel mehr kommen und da muss auch viel mehr Initiative noch kommen. Und ja, vielleicht müsste man Anreize schaffen, die ich jetzt momentan so nicht sagen kann, dass eben diese cleveren Jungs nicht in die USA abwandern und da halt ihr Glück suchen, sondern das kann natürlich die Politik fördern. Man kann aus Töpfen mit Sicherheit wesentlich mehr finanzieren beziehungsweise subventionieren als momentan.
Ich möchte genau daran anknüpfen, und zwar auf die Chance, die wir am Ende des Tages vielleicht auch alle haben und sehen, ist, also ich meine, bei aller Regulierung und allem Scheiß und tralala, ist der Umgang mit Klima und Nachhaltigkeit in Europa sicherlich weiter ausgeprägt als in den USA, in China und sonst wo. Ist das unsere Chance?
Sicherlich ist das eine Chance, aber auch die muss man wirklich abwägen. Die USA und China, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, stehen ja nicht umsonst da, wo sie gerade stehen, weil sie eben halt teilweise auf Umwelt und auf Nachhaltigkeit pfeifen, wobei auch dort immer mehr das in das Bewusstsein der Bevölkerung vordringt. Was die Politik betrifft, ist das eine. Und das ist etwas, mit dem wir uns mit Sicherheit beschäftigen müssen. Ich habe ja selber zwei Kinder und ich möchte meinen Kindern schon irgendwo auch eine Welt hinterlassen, die halt nicht so völlig am Abgrund steht, wie wir das vielleicht in den letzten Jahren mitbekommen haben oder auch die rasante Entwicklung hinsichtlich von Erderwärmung und Klimaverschmutzung, Armut und Co. Es ist schwierig, es bremst auf der einen Seite vielleicht aus, aber auf der anderen Seite sehe ich darin eine sehr, sehr große Chance, weil das wird unsere Zukunft sein. Das ist auch etwas, was ich immer wieder sage und auch von mir gebe. Zukunft ist Nachhaltigkeit. Also wir müssen da was tun. Und es hilft uns nicht, so weiterzumachen wie bisher. Und ich denke, da stehen wir, die wir jetzt in der Digitalisierung oder mit E-Commerce, mit Disruption und digitaler Transformation arbeiten, auch ein Stück weit in der Verantwortung. Weil das, was wir an Energie verbrauchen in unserem Metier, das ist schon Wahnsinn. Die muss ja irgendwo herkommen. Wie man das am Ende nachhaltiger gestalten kann, das ist auch so eine große Gretchenfrage, die sicherlich unsere heutige Generation schon erörtern muss, um eben den Friday for Future Bewegungen irgendwo auch eine Antwort bieten zu können auf ihren Protest.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich damit sagen will. Es ist ja teilweise noch nicht mal der, du hast gesagt, es sind Regierungen, es sind Auflagen, es sind Entscheidungen, aber am Ende des Tages ist ja manchmal auch der Konsument und auch der Druck und das Verständnis für Themen. Jetzt guck dir mal Norwegen an. Norwegen hat es geschafft, irgendwie in so einer brutal kurzen Zeit den Anteil von E-Autos so hochzuschrauben, dass das quasi ein Standard ist und das in einer Umgebung, die für E-Autos ja gar nicht optimal ist. Du hast Kälte, du hast Witterungsthemen, du hast eine höheren, also wenn ich das richtig verstanden habe, sind E-Autos bei niedrigen Temperaturen nicht so leistungsstark. Nicht und so weiter. Ja. Genau. Und trotzdem haben die es umgekriegt, einfach weil der ganze Konsument gesagt hat, nee, ich mach das nicht mit und ein bisschen Subventionen, tralala hier und schon sind die Nummer eins in der Welt. Und das aus eigenem Antrieb, ohne dass es Auflagen von der Regierung gab, ohne dass es hieß, wir müssen das machen, sondern es war ein Antrieb von innen. Und dann siehst du mal, wie schnell das geht.
Also ich stimme dir da hundertprozentig zu, dass der E-Antrieb sicherlich eine konsequente Fortführung des Verbrennungsmotors ist. Der Verbrennungsmotor nach Otto war eine tolle Erfindung. Das war, wie gesagt, der Weg von der Kutsche hin zum letzten Endes Automobil. Das ist ja auch Revolution, die da geschehen ist oder ein Stück weit sogar Evolution. Ja, also dass die Kutsche wurde ja nur weiterentwickelt. Aber das Problem nach wie vor ist, und ich glaube, das belegen viele Daten, das E-Auto ist jetzt nicht zwingend CO2-freundlicher als der Verbrenner in den ersten Jahren. Also ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich habe mich mit dem Thema mal so ein bisschen am Rande beschäftigt, weil ich ja selber überlegt habe, mir ein E-Auto anzuschaffen und habe dann mal verglichen, was letzten Endes alles dafür getan werden muss, um die Batterien zu bauen, zu laden und Co. Und das Ergebnis war ja schon fast wieder ernüchternd. Davon mal abgesehen, dass durch die Schöpfung von seltenen Erden mitunter ja immer noch Kinderarbeit gefördert wird, wobei wir das in der Computerindustrie ja genauso haben und nutzen. Es ist schwierig. Man muss irgendwo ein Stück weit pragmatisch auch an die Sachen herangehen. Ich kann nicht von vornherein immer alles ausschließen und als böse empfinden.
Ich glaube, Weiterentwicklung ist ja einfach auch der Weg, ne? Also, dass man neue Prozesse annimmt.
Richtig.
Und nicht immer nur dagegen ist. Weil ich glaube, wir leben gerade in einer ganz spannenden Zeit, wo einfach viele Systeme enden oder sich verändern. Und wo es einfach auch dann, wo man sieht, wie du gerade das Norwegen-Beispiel gebracht hast, dass so Dinge ja auch gehen. Wir haben ja jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, dass Dinge gehen, wenn es muss. Ne? Also, dass plötzlich die Zoom-Geschichte, Homeoffice, die ganze Thematik, die da kam, ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, dass das plötzlich ging. Ne? Und so geht's ja auch in anderen Bereichen, wo vielleicht noch Lobbys ziemlich groß sind und so weiter. Da gibt's ja tausend Themen, die in solche Dinger reinspielen. Mhm. Aber es ist ja trotzdem interessant, dass es geht. Und ich glaube, wenn so das kriegt ja auch jeder mit.
Man muss es aber auch wollen.
Man muss das wollen. Aber ich glaube, das merkt man ja jetzt, dass gerade die neuen Generationen, die wollen das natürlich, weil die gemerkt haben, das geht um deren Arsch, nicht um unseren. Wir kriegen es vielleicht gar nicht unbedingt noch so mit, wahrscheinlich schon, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die späteren Generationen da wesentlich mehr mit zu tun haben, ist natürlich ganz klar. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn jetzt in dieser Richtung mehr getan wird oder dass man sich dafür mehr öffnet und diesen Dialog immer wieder führt und dass da einfach immer mehr dazukommt. Und dazu kommt auch, wir haben das Internet. Und das Internet ist ein enormer Multiplikator für Meinungen. Jetzt mal raus aus den Echokammern, aber ich bin gespannt, was daraus wird. Und da ist ja auch das Thema Dezentralisierung ganz spannend. Ne? Auch wenn man mal in diese anderen Länder geht, wo eben vielleicht solche Systeme oder Regierungen ganz anders drauf sind. Und ich denke, da kommen wir später nochmal zu dem Thema, aber nur mal schon mal Ausblick. Ich glaube, es passiert einfach unheimlich viel gerade auf der technologischen Seite, aber auch auf der gesellschaftlichen Seite.
Genau, das ist nämlich gesellschaftliche Seite. Gut, dass du das sagst. Ich habe die Diskussion so ein bisschen mit meinen Kindern, die angefangen haben zu fragen, so was ist politisch, wer steht für was und wer will was. Und wenn du dir anguckst, werden ja die Landtagswahlen, ist ja nicht so lange hier in Nordrhein-Westfalen, wenn du dir dann die Verteilung der Altersgruppen nach politischer Ausrichtung oder Priorisierung anguckst, dann möchte ich jetzt nicht, also CDU ist noch ganz cool, aber ich glaube, die wissen schon, dass da ein ganz Grüner irgendwo um die Ecke kommt, der die Materische überholen wird in spätestens zwei Wahlen, weil dann nämlich die Leute, die grundsätzlich wissen, dass es um ihren Arsch geht, dann auch sagen können, was politisch in Deutschland los ist. Das dürfen die ja heute noch gar nicht. Fridays for Future war ein gutes Beispiel. Da sind ja Leute bei, die dürfen dann gar nicht wählen. Weiß man, welche Macht die irgendwann mal bekommen.
Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, was da in Amerika passiert ist. Da gab es genau das. Da gab es die Situation, dass da plötzlich ganz viele von denen wählen durften. Und was da für ein Riesenmarsch. Da gab es Märsche, die organisiert wurden, die durchs Land gegangen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da gibt's Dokumentationen drüber, da gibt's bei Netflix Themen drüber. Unheimlich faszinierend und das wird hier genauso passieren.
Genau, das ist die Frage, ist das eine Chance? Also um die Klammer zu schließen, ist es für uns als Ingenieurwesen, Technologie, sind wir ja nicht ganz auf den Kopf gefallen hier in Deutschland. Wir haben ja schon ein paar Dinge erfunden. Effizienzen, solche Sachen. Ich meine, alle haben gesagt, Tesla macht Volkswagen und Porsche kaputt.
Nein, kaputt so. Definitiv nicht.
Ja, aber was, jetzt, was du gesehen hast, was in so einer kurzen Zeit, die haben die herausgefordert und haben gesagt, okay, alles klar, wir müssen unseren Plan doch mal ein bisschen schneller umsetzen. Also kannst du mir nicht erzählen, dass sie das nicht auf dem Schirm hatten. Und jetzt auf einmal hat jede Luxusmarke, baut Porsche schnellere Rennautos als Tesla, obwohl die immer die Nummer 1 waren. Jetzt kommt Audi um die Ecke mit Volkswagen natürlich, mit Autos, die in einem ganz anderen Preissegment unterwegs sind. Und rapsarap kann das auch funktionieren. Also wir können uns dieser Situation da durchaus stellen.
Wobei Tesla, muss man vielleicht noch dazu sagen, da geht's ja gar nicht nur um Autos. Wenn man das mal...
Nein,
die haben ja noch, ja, klar. Immer noch diese Riesen... Die haben ja noch diesen App-Store, den sie sich ins Auto einbauen. Es gibt noch
SpaceX und Co.
Ja, das noch. Aber selbst Tesla funktioniert. Die denken ja noch mal eine Stufe weiter. Die haben auf diesen Screens, die werden das öffnen, genau wie den Apple App-Store. Und dann kannst du da die Applikationen ziehen. Und die kriegen darüber noch mal einen Riesenschub.
Genau. Daten, personenbezogene Daten. Man darf nicht vergessen, dass die Tesla-Modelle oder die Autos, die Chassis basieren auf Automobiltechnologie der deutschen 90er Jahre. Das ist nichts Weltbewegendes. Es geht auch nicht die Akkus da drin, die sind auch noch nicht weltbewegend, auch wenn durch die Gigafabriken Tesla da mit Sicherheit weiter oder vorausschauender agiert als manch andere. Es geht um den Vorsprung, den Tesla in Bezug auf die Daten hat. Und das ist etwas, da werden die deutschen Automobilbauer Probleme haben, das irgendwann aufzuholen. Das kannst du am Ende dann wirklich nur durch, ich denke da schon weiter, ich denke Richtung KI vielleicht realisieren. Aber auch hier ist wieder dieses, da muss man einfach mehr aufbrechen. Da muss man wieder die Revolution letzten Endes fortführen und eben nicht drauf beharren, dass meine Autos ja ach so toll sind und alle Leute kaufen Audi, BMW, Porsche. Was de facto ja auch so ist. Nur wie ihr eben schon gesagt habt, was ist denn mit der Generation Friday for Future, wenn die dann mal anfangen, ihre Autos zu kaufen, ihren Führerschein zu machen? Machen die überhaupt noch einen Führerschein?
Genau,
das ist ja etwas, ne? Das ist ganz, ganz interessant.
Genau.
Ich kenne viele, die jetzt 18 werden und die sagen, ich sehe hier keinen Führerschein für mich, ich brauche das nicht. Nein, das ist hochinteressant. Ich glaube aber, dass wir diesen Wandel, und das ist auch wieder etwas, was ich sehr interessant finde. Ich bin ja selber Vater, mein Großer ist 10, die Kleine ist 6. Und ich versuche, Werte weiterzugeben, die basieren aber auf meiner Erziehung aus den 70er, 80er Jahren. Und das, was ich momentan in Gesprächen, wenn wir mal so Praktikanten oder sowas haben, feststelle, die werden gar nicht mehr so sehr durch ihre Eltern geprägt. Das ist verrückt. Also das, was heutzutage in den Köpfen der Jugendlichen, der jungen Erwachsenen vorgeht, wird gar nicht mehr primär durch die eigentlichen Erziehungsberechtigten, durch die Eltern geprägt, sondern halt durch Internet, durch
die Peer Group, oder?
Bitte?
Durch die Peer Group von
genau. Denen. Ja? Da werden gerade Meinungen gebildet und das ist natürlich etwas, und hier kommen wir wieder halt in die Ethik. Da sehe ich schon die großen Unternehmen verantwortlich. Vielleicht auch ein Stück weit, weil sie ja fast die Rolle eines Elternteils, eines Erziehungsberechtigten übernommen haben. Das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich so. Ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst. Und dass man da in der Verantwortung ist, vielleicht mal wirklich den Content, den ich da rausbringe, zu sondieren und das ein oder andere Thema Fake News und Meinungsbildung halt darauf auszurichten und zu sehen, wenn ich schon die Daten derer habe, die meinen Dienst nutzen, und ich sehe, hier ist ein 16-Jähriger oder ein 14-Jähriger von mir aus, dass ich ihm auch dann nur entsprechenden Content biete und darüber hinaus vielleicht mal ein bisschen meine Aufsichtspflicht nachkomme. Ja, freies Internet hin und her. Wie gesagt, ich bin ein großer Verfechter des freien Internets und betrachte das momentan, was in Australien und so passiert, schon mit einer gewissen Skepsis. Aber vielleicht sollte man da auch mal drüber nachdenken.
Aber das bedarf ja Regulierung am Ende des Tages, weil solange das Kind mit 14, 12, 10, 9 oder 16 das Produkt ist,
das liegt
dann ist der Profit ja quasi der Antrieb. Und das wissen wir alle, um philosophisch zu werden. Wir haben ja immer gesagt, so ist unser Wertesystem und das System, was uns alle am Leben erhält. Also der Kapitalismus, ist der noch zukunftsfähig? Ist eine gute Frage, gerade wenn es um globale Erwärmung, um Runterschrauben geht, um höher, schneller, weiter geht einfach nicht mehr, weil die Ressourcen einfach auch nicht mehr da sind, dann ist das System ja auch in Frage zu stellen.
Aber
und dann ist halt die Frage, also ich gebe dir völlig recht, dass die Verantwortung von großen Unternehmen, die sehr viel Screentime bei Kindern einfach einfordern, und dadurch Profit machen, und zwar richtig viel Profit, dass man die in die Pflicht nehmen könnte, Fiktion, eben einen gewissen Prozentsatz dessen nicht zu nehmen und dafür einfach eine Verantwortung zu übernehmen. Aber das werden die nicht machen. Das ist
ein spannender Punkt. Aber schau mal, auf der gleichen Seite, was jetzt gerade in Amerika passiert ist, nachdem Trump die Wahl verloren hatte, haben plötzlich große Unternehmen die Rolle von Regierungen gewisserweise übernommen, um mal so das, was Trump von sich gegeben hat, zu regulieren. Zugegebenermaßen sehr spät, eine Woche vor Amtsaufgabe. Also
sie haben 4 Jahre lang großartig davon profitiert.
Mhm. Richtig, aber muss sowas denn nicht, das sollte doch eigentlich gar nicht von Unternehmen gemacht werden müssen, sondern das muss doch eigentlich von einer ganz anderen Stelle reguliert werden.
Ja, aber nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel unserer Kinder. Und das Problem ist, und das sehe ich halt auch im Freundeskreis meiner Kinder, die Eltern, die mitunter meine Generation ja sind, und eben nicht so, wie ich diese Sonderrolle hatte, mit der Thematik Computerdigitalisierung aufzuwachsen, verstehen überhaupt nicht, was da vor sich geht. In erster Linie sind die Eltern die Verantwortlichen. Und ich muss als Vater oder als Mutter darauf achten, was mein Kind mit den sozialen Medien, mit einem iPhone, einem iPad, einem Computer heutzutage anfängt.
Ja, so. Genau, und nicht aber, einfach nur Videos gucken lassen, ja, weil aber ich brauche meine Zeit.
Das wie will ich klar. Das machen, wenn ich das selber nicht verstehe, wenn das eine Technologie eine Entwicklung ist, die ich ja gar nicht greifen kann. Wenn mein Kind
Medienkompetenz.
Ja, genau, die Medienkompetenz der Erwachsenen, der Generation, in der wir uns befinden, die ist leider katastrophal. Mir fällt es immer schwer und ich kann das gar nicht fassen, wenn ich teilweise mit Gleichaltrigen oder auch teilweise Jüngeren spreche und Dinge von mir gebe, die für mich völlig selbstverständlich sind und die dann vor mir stehen, große Augen bekommen und sagen, kannst du mir das nochmal genau erklären? Beispiel TikTok. Ganz, ganz akutes Thema.
Da hast du ja auch einen sensationellen Kanal.
Ja, ich habe einen großartigen Kanal. Ich habe ein einziges Video, den Ananas-Man, mal gepostet. Großartiges.
Hast du wirklich nicht? Das war ein
Scherz. Ich habe auch in der Tat einen Follower bekommen. Nein, aber ich muss mich damit beschäftigen, weil das Thema TikTok ist bei meinem Großen gerade halt aufgekommen. So,
absolut.
Die Freunde von ihm haben TikTok. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich akzeptiere das und damit du den Anschluss nicht verlierst, weil dann musst du auch abwägen. Ne? Du kannst deinem Kind natürlich immer alles verbieten. Das Problem ist nur dann, ist er in seinem Umfeld natürlich ganz schnell raus und verliert den Anschluss. Und Kinder sind damit unter...
Absolut.
Aber worauf ich hinaus wollte,
absolut.
Ist, ich habe mir TikTok angesehen und... meine Frau, Fiona, meinte auch, du, also die Freunde hier vom Julius, die haben TikTok und die machen da ganz tolle Videos, da gibt es super Filter und mega. Und ich habe TikTok schon länger auf meinem iPhone, habe es nie benutzt. So, jetzt habe ich es vor ein paar Tagen wirklich mal aktiviert, habe auch mal selber halt dann dieses lustige Video von der Schlittschuhbahn hier vor einer Woche auf den Rheinwiesen hochgeladen und habe mir mal angesehen, was da an Content verbreitet wird. Und es ist unterstes Niveau. Es ist schlimm. Mitunter mag das ein oder andere lustig sein, aber jeder zweite Clip geht wirklich in die Richtung Sex, Sexualität. Ja, das ist noch schlimmer als RTL und ProSieben zusammen. Also ich finde den Content darauf eine Katastrophe. Und ich kann ihn leider auch nicht so filtern, dass ich einen 10-Jährigen daran lasse. Und ich habe meiner Frau und auch meinem Sohn gesagt, ich gucke mir das an. Ich entscheide dann, wie wir damit umgehen. Und ich werde es ihm nicht gestatten, aber ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich weiß ja, welche Kinder aus seinem Umkreis das benutzen. Ich kenne die Eltern, wir sind befreundet. Ich werde zu den Eltern gehen und sie darüber aufklären, was ihre Kinder da eigentlich an einem Medium bekommen haben. Und sie sich doch vielleicht mal Gedanken, ich kann denen nichts vorschreiben, aber ich werde ihnen mit Sicherheit mal das eine oder andere TikTok-Video, was dann die unsere Kleinen da abrufen können, zeigen. Das geht gar nicht. Das ist kein Content, der einen 10-Jährigen in irgendeiner Art und Weise beeinflussen sollte.
Ja, wir haben uns noch ein Thema vorgenommen, ne? Das wollen wir gerne nochmal anschneiden. Und zwar, das ist das Thema tatsächlich Finanzwelt. Ne? Und du bist ja Investor, du bist Finanzexperte und wir haben ein paar Fragen mitgebracht. Und natürlich ganz ohne Anspruch auf Vollständigkeit und es soll auch gar keine Finanzberatung sein, aber...
Genau, da muss man diesen richtlichen Hinweis, dass
deswegen sage ich das
folgende gerade. Content ist keinerlei Advice auf Aktienkauf ja. Und tralala,
sondern... Also, aber egal, was da jetzt Schlaues kommt, ne, da draußen, jeder, der zuhört, macht dich darauf gefasst, das ist sehr, sehr wertvoll, aber recherchiere selbst und mach nur Dinge, an die du selber glaubst. Und erste Frage, bist du Trader oder bist du Hodler?
Ich bin Trader. Ja, also ich bin mitunter auch Daytrader. Das hängt ein bisschen von meiner Lust und Laune ab, was ich da tue. Also ich bin definitiv kein Finanzexperte. Da kannst du meine Frau fragen. Die wird dir unterschreiben, dass ich alles andere bin, aber kein Finanzexperte. Was nicht bedeutet, dass ich nicht eine immense Leidenschaft entwickelt habe zum Trading hin. Und das ist auch entstanden durch eine Story, die wirklich nur das Leben oder RTL schreiben kann. Und zwar,
jetzt bin ich gespannt.
Ja, das ist wirklich, also ich, ne, manchmal kommt man ja wie die Jungfrau zum Kinde zu solchen Themen. Und ein alter Freund von mir, also eher von meiner Frau und später dann auch von mir, hatte eine sehr, sehr schwierige Phase. Das begann vor 6 Jahren, spielt halt eine Scheidung eine Rolle. Und wie dem auch sei, dieser gute Freund, der sehr, sehr, sehr vermögend war, also wirklich, wirklich vermögend, hat es geschafft, sein ganzes Vermögen zu verzocken, zu verspielen, wie auch immer. Seine Frau zu verlieren und seine beiden Kinder und eigentlich jegliche Aussicht auf eine glückliche und erfolgreiche Zukunft. Und ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich hatte längere Zeit von ihm nichts mehr gehört. Er wohnte oben bei uns in Meerbusch, Riesenvilla und ganz interessante Geschichte der Familie. Ich habe seinen Vater kennengelernt. Der Mitgründer eines, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, eines sehr, sehr großen Plattenlabels war und der mit Leuten wie den Beatles und Elton John und Co. Verkehrt hat. Der halt, ja, wie gesagt, auf einmal von 100 auf 0 runter und ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich hatte ihn angerufen, um einfach nochmal zu hören, wie es ihm geht und ja, habe ihn dann auch ans Telefon bekommen. Ich sage, hey, wo bist du? Und der sagte, ja, du, ich sitze gerade in Amsterdam am Hafen unten, am Kai und das ist total verrückt, dass du gerade anrufst, weil ich war eigentlich gerade davor, hier einen Schritt weiter zu gehen. Jetzt kann sich jeder dabei denken, was er damit meinte. Und ich sage, hör mal, weißt du was, komm, also ne, jetzt kein Stuss hier, du kommst jetzt zu uns, kommst erstmal vorbei und wir reden und ja, gucken, dass wir dich ein bisschen auf die Beine kriegen. Er hat zum Glück getan, er kam dann halt noch am gleichen Tag zu uns nach Hause gefahren und ich habe mit Fiona gesprochen und meinte, hör mal, dessen Namen ich nicht nennen mag, kann doch mal ein paar Nächte hier bei uns übernachten, oder? Und Fiona, wie sie halt ist, klar, logisch, wir helfen. Also in dem Zeitpunkt haben wir noch unsere Au-pair bei uns wohnen. Und ja, dieser gute Freund ist dann halt für ein paar Nächte bei uns eingezogen. Daraus wurden dann insgesamt knapp 600 Nächte. Also er war fast anderthalb Jahre war er dann bei uns, hat bei uns gewohnt. Und ja, da er halt sein Vermögen durch Zockerei verloren hat mitunter, hat er mir genau eben dieses beigebracht. Ich hatte vorher gar keine so großen Berührungspunkte zur Börse, außer damals in den 90er Jahren. Und da habe ich mir schon ordentlich die Finger verbrannt mit der Dotcom-Blase. Und wir haben in der Tat morgens schon um 6, 7 Uhr, bei der Frühaufsteher, bei uns im Wohnzimmer gesessen, vorm Computer, in Schlafsachen, mit einem Kaffee und er hat mir das klassische Trading beigebracht, das Daytrading. Und auch die Begeisterung halt für Börse, für Aktien und da haben wir uns auch oftmals die Finger verbrannt. Ich habe da mit Spielgeld halt um mich rumgehandelt. Aber daraus ist dann irgendwann eben diese Leidenschaft gewachsen und das mache ich heute noch. Aber wie gesagt, wie ich dazu gekommen bin, diese Story halt mit diesem guten Freund und das ist halt einer dieser verrückten Live-Stories, die ich erlebt habe und bin ihm sehr dankbar dafür. Das macht mir heute nach wie vor Spaß, wobei ich da auch lernen musste, ein Stück weit eine Distanz zu gewinnen, ja, also nicht mit Emotionen. Und er hat da auch viele weise Sprüche von sich gegeben, die ich heute noch beherzige. Und so ist das Traden für mich mittlerweile zu, also ich würde mal sagen, einem Hobby geworden, das mich emotional aber nicht mehr packt. Und dafür habe ich auch Lehrgeld bezahlen müssen. Aber am Ende ist es genau das. Wenn du das Ganze etwas geklärter siehst, kannst du auch recht erfolgreich traden. Und da natürlich meine Leidenschaft die Kryptowährungen sind, bin ich mittlerweile eher mit 80% meiner Investments halt in der Krypto oder beziehungsweise in der Blockchain unterwegs.
Ganz 80%?
Ganz interessant, dass du das sagst.
Puh.
Weil ich dich genau darauf ansprechen wollte. Auf der einen Seite ist es ja super spannend, bei der Aktienwelt zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. Und aber es kommt ja immer auf den Zeithorizont an, den man mitbringt. Und da sprichst du natürlich mit der Kryptowelt und mit der Blockchain etwas an, wo man ja mit Sicherheit eher langfristig denken muss, glaube ich zumindest, von dem, was ich so mitbekommen habe, wenn man jetzt nicht gerade in den Altcoins unterwegs ist, aber Bitcoin ist ja mit Sicherheit etwas, was eher langfristig...
Ihr seht mein Schmunzeln gerade nicht.
Nee, aber erzähl mal, also welche Zukunft haben aus deiner Sicht Blockchain und Kryptowährung?
Ja, ich hoffe eine sehr erfolgreiche und auch langwierige Zukunft, weil hier sind wir wieder bei meinem Credo, dass ich die Blockchain letzten Endes als eine Weiterentwicklung der klassischen Finanzwelt sehe. Man kann es ja ähnlich wie das Internet betrachten, und ich bin der Meinung, dass die Blockchain nach dem Internet eine weitere große Errungenschaft ist. Und die klassischen das klassische Finanzgehabe halt aufbricht und in neue dezentrale Wege führt. Immer dann werde ich in meiner Meinung bestätigt, dass die Blockchain eigentlich die Zukunft ist, wenn Regierungen, Länder versuchen, das zu regulieren, zu verbieten. Und mit Sicherheit werden sie immer wieder kurzfristig damit Erfolg haben. Das sieht man auch in den Kursen, die ja hochvolatil sind. Wenn dann wieder mal eine Meldung kommt, dass in New York zum Beispiel jetzt der Ether verboten wird und das Trading mit Ether oder das Halten von Ether. Und das muss einfach die Zukunft unserer Finanzwelt sein. Wir haben uns Jahrhunderte eigentlich ja mit dem klassischen Bankwesen beschäftigt. Ne? Also Banken gibt es ja schon sehr, sehr lange, oder Bankhäuser, wie auch immer. Und ich denke, dass dieser Zentralismus irgendwie durch die Blockchain halt aufgebrochen werden kann. In welcher Form auch immer, ist momentan noch nicht absehbar. Es ist schwierig. Wir agieren mit mittlerweile einem Kapitalvolumen von 1,6 Billionen Dollar, hinter dem ja letzten Endes kein klassischer Mehrwert steht. Aber das haben wir durch die ständige Gelddruckerei der Zentralbanken ja auch nicht mehr. Früher war es ja so, dass hinter jeder D-Mark, hinter jedem Dollar irgendwo Goldreserven als Sicherheit gesteckt haben. Ich bin kein Finanzexperte, das ist nicht meine Welt. Nee, aber ich kann dazu auch nichts sagen.
Die kann man ja sehen. Also so. Der Goldstandard, der wurde ja irgendwann Anfang der 70er aufgehoben.
Richtig.
So dass, also für die das jetzt vielleicht nicht wissen, aber der Goldstandard war ja eigentlich, dass jeder Dollar mit einem Gegenwert in Gold gesichert war, ne? Und dass sie dann irgendwann entschieden haben, wir geben jetzt Scheine raus, weil Gold ist ja auch ein bisschen schwer zu tragen und schwer aufzuteilen, bla bla. Das ist ja super interessant, dass das aufgehoben wurde und das Vertrauen eigentlich nur noch in die Regierung dann da war oder in das Land, dass da schon kein Schindluder getrieben wird. Aber was wir jetzt ja gerade erleben in Amerika und auch hier in der EU, ist ja, dass unheimlich viel Geld gedruckt wird.
Ja, es ist wieder in Umlauf gebracht. Es ist eine Geldschwemme, die vor, 70 Jahren noch zu einer immensen Inflation geführt hätte und auch damals auch hat. Länger her.
Also wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist im Moment 80% der im Umlauf sich befindenden Dollarnoten wurden in den letzten 10 Jahren gedruckt. So, das muss man sich mal wegstecken.
Das weiß ich nicht, wenn es so ist, ist es heftig. Und deswegen sehen wir ja auch solche exorbitanten Kurse wie bei Tesla und völlig überbewerteten Unternehmen, wo einfach der Realwert fehlt. Ne? Also ich habe da nichts mehr Greifbares. Ich habe natürlich auch gerade bei der Digitalisierung wenig Greifbares, insofern ich nicht mit irgendwelchen harten Waren handeln kann. Und das Gleiche wiederholt sich jetzt gerade zum Beispiel, wie ich gesagt habe, mit dem Tether, der halt als sogenannter Stablecoin eins zu eins den Dollar nachbildet. Ne? Also wenn der Dollar halt, bei einem Dollar hast du einen Täter. Und da ist jetzt halt jetzt aufgeflogen, weil die Herausgeber gesagt haben, wir haben wirklich für jeden herausgegebenen Täter, haben wir, also für diesen Stablecoin, haben wir auch wirklich einen Dollar quasi auf der Bank liegen, was de facto wohl nicht so ist. Da wurde heute auch ein Urteil gefällt. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen, weil ich mich hier die ganze Zeit in irgendwelche Gespräche verwickelt. Ich habe nur kurz einen Headliner gesehen, der da sagt, dass die Herausgeber da wohl mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Also was wir da jetzt gerade schaffen, hat mit der Realwirtschaft natürlich herzlich wenig zu tun. Also das steht in keinem Verhältnis. Und ich stelle mir mal die Frage jetzt, was passiert, wenn jetzt wirklich alle, die irgendwelche Kryptowährungen halten, die auf einem Schlag verkaufen. Und du hast keine neuen Käufer dafür. Also die Dinger werden einfach verkauft, werden von einer Kryptowährung zu einer Fiat-Währung umgetauscht. In Dollar, in Euro, wie auch immer. Wo kommen die ganzen Euros und Dollars her?
Die Frage ist ja, ist das überhaupt eine Möglichkeit, die in Betracht gezogen werden kann? Kann das passieren? Weil viele Leute, die in zum Beispiel in Bitcoin investieren, die sehen darin ja einen langfristigen Wertspeicher, der dezentral ist, der digital ist, der eigentlich nur, da kommt ja dieses Hodeln her, nur gehalten wird, die gar kein Interesse daran haben, den irgendwann zu verkaufen. Jetzt können Regierungen ja hingehen und sagen, wir regulieren, wir versuchen das, verbieten können sie es ja nicht. Also sie können versuchen, das zu regulieren, die können vielleicht hingehen und sagen, wir machen jetzt andere Steuern und heben diese, wie heißt denn das nochmal, diese Verwahrungsfrist da von einem Jahr, heben wir auf, machen genau. Das wie bei den Aktien, ist sofort. Oder die sagen, unrealisierte Gewinne werden versteuert, bla bla. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die entstehen können. Nur dadurch, dass der Bitcoin selbst ja so, wie er ist, also so wie er kreiert wurde, nicht reguliert werden kann, weil er dezentral ist. Ich glaube, ohne da jetzt zu nerdy zu werden, aber ich finde das super spannend, dass da einfach die Möglichkeit nicht besteht, über 21 Millionen Bitcoins zu kommen. Wir sind jetzt irgendwie bei 19 Millionen oder was und bis zum Jahr 21 irgendwas wird der letzte Bitcoin gemeint. Da ist ja ein Cap drüber, da ist ja Ende. Und alles, was limitiert ist, hat ja einfach einen Wert.
Also entweder erreichen wir die Wertsteigerung durch die Nachfrage, die auf der einen Seite da ist, oder halt durch Verknappung. Und in dem Fall beim Bitcoin kommt halt beides zu Trage. Und hier ist halt auch die Frage, ne, wohin kann der Bitcoin gehen? Ich habe immer ein Ziel von $100,000 ausgerufen, Ende diesen bzw. nächsten Jahres. Ist immer schon bei 60 gewesen, ich würde das sogar revidieren und auf 250 gehen. Es kann sogar eine Million wert sein, wenn die entsprechende Nachfrage und wie gesagt die Verknappung da kommt. Aber die Kryptowährungen sind ja nur eine Randnotiz der Blockchain.
Richtig.
Die ist ja das eigentlich Interessante dahinter.
Ne? Wenn man da weiterdenkt in die Tokens oder NFTs oder ich glaube, so heißen die ja.
DeFi-Netze und genau.
Ich kriege das gerade, NFT kriege ich gar nicht in Worte gefasst, aber ist ja ganz spannend. Also ich habe das jetzt nur mal in einer Diskussion von dem Julian Hosp und dem Frank Thelen, glaube ich, irgendwo gehört. Ging es darum, dass man alle möglichen Assets, Immobilien oder was auch immer, tokenisieren kann. Selbst eine persönliche,
Versicherungen,
eine alles. Persönliche Marke, also ja. Eine Personal Brand, zu sagen, hier, du Patrick, wir machen jetzt 100 Tokens aus dir und die Menschheit kann in dich investieren. Und das läuft über die Blockchain.
Ist und ja alle anderen spannend. Verifizieren das.
Genau, und das ist ja total spannend. Aber vielleicht klappen wir einmal auf, ganz kurz. Was ist denn eigentlich die Blockchain und was bedeutet das, ohne da jetzt zu tief technisch reinzugehen, aber was ermöglicht das für die Menschheit?
Was ermöglicht es? Also die Blockchain als solches soll ja sicherstellen, ohne jetzt, wie gesagt, zu sehr in die Technologie hineinzutauchen, die mit Sicherheit den einen oder anderen auch interessiert, die ich auch gerne mal erklären werde, was es aber den Rahmen sprengt. Die Blockchain.
Lass uns nur über die Möglichkeit sprechen, genau, was das für die Menschheit tun kann.
Sichert ja in erster Linie die sogenannten Transaktionen. Also ich kann ja über die Blockchain nicht nur Kryptowährungen rausbringen, ich kann ja alles letzten Endes verifizieren, was durch verschiedene Schritte über verschiedene andere, die an dieser Blockchain halt mit dranhängen, verifiziert gesichert wird. Jetzt verliere ich so ein bisschen den Faden gerade. So, was bringt es der Menschheit? Der Menschheit bringt es letzten Endes das, wie gesagt, Loslösen von alten Restriktionen, von
Regulierung halt
auch. Von Regulierungen, von Vorgaben. Das kann mitunter auch gefährlich werden. Ne? Also wenn nichts mehr reguliert wird, herrscht ja am Ende Anarchie.
So. Aber die Blockchain ist ja an sich so ausgelegt, dass sie total transparent ist. Jeder kann ja alles nachvollziehen.
Ja gut, aber transparent ist man ja immer insofern dann, wenn ich auch sehen kann, wer was getan hat. Und ich weiß noch, als ich meine ersten Konten auf Exchanges da angelegt habe, da brauchte ich keine Verifizierung durch Personalausweis und Co. Also die habe ich heute noch. Da habe ich eine E-Mail-Adresse angegeben und mein Alter, glaube ich. Das war's.
Das ist ja heute anders, wenn man das macht.
Heutzutage ist es anders. Bei jedem Konto, was du heute eröffnest, da brauchst du halt die Verifizierung durch ein Dokument. Und ja, insofern ist man da halt nicht mehr ähnlich wie auch im Darknet anonym unterwegs. So. Aber was bringt es der Menschheit? Also, wie gesagt, ich denke ganz einfach, das ist so, können wir uns einfach mal ein paar tausend Jahre zurückbesinnen, als man angefangen hat, vielleicht mit Kieselsteinen als Währung gegen Felle einzutauschen. Ja, die ich ja auch am Strand finden konnte, ohne dass es irgendeiner reguliert hat, bis dann irgendeiner mit einer großen Keule angekommen ist, sich an den Strand gestellt hat und gesagt, du, ne, wenn du hier jetzt meine Kieselsteine holst, kriegst du entweder ein paar beim Deckel oder musst mir dann von den schönen ein paar abgeben. Damit hat die Regulierung am Ende angefangen und die Blockchain letzten Endes bricht diese Regulierung wieder auf. Das heißt, jeder kann losziehen, sich die Kieselsteine suchen und damit ja, handeln oder Gegenwerte beziehen.
Sehr spannend ist ja, dass gerade in den Bitcoin, das ist ja aktuell die größte Kryptowährung oder die bekannteste, aktuell viele institutionelle Investoren reingehen. Tesla hat damit ja ganz offiziell das auch bekannt gegeben. 1,5 Milliarden mit auf die Balance Sheet genommen und MicroStrategy ist da ja nochmal ein bisschen anders rangegangen und hat jetzt, glaube ich, nochmal irgendwie eine Milliarde irgendwie hinterhergeschoben, ja, ja, und ist mit, weiß nicht, 90-95% Bitcoin auf dem Balance Sheet. Super spannender Move. Was passiert denn jetzt, nicht nur mit anderen Unternehmen, was passiert, wenn jetzt so eine Bank wie JP Morgan kommt zum Beispiel und sagt, so, wir akzeptieren das jetzt, wir nehmen das auch mit aufs Balance Sheet und wir erlauben auch, dass damit gehandelt wird. Ist das für dich ein nächster logischer Schritt oder sagst du Banken?
Ich denke, das wird kommen. Das ist das gleiche Prinzip, wie damals, glaube ich, der Chef von IBM gesagt hat in den 50er Jahren. Wir haben den Bedarf an 5 Computern. So, ist auch völlig aufgebrochen und die Banken müssen sich, denke ich mal, dahin wandeln. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt gar nicht so sehr mein Thema, in dem ich da irgendwelche klugen Weisheiten von mir geben kann. Da haben wir mit Sicherheit in der Runde bessere Kandidaten, die dazu eine verifizierbare Meinung oder Aussage treffen können als ich. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, für mich ist die Blockchain halt eine immens wichtige Entwicklung hin zu dem dezentralen Finanzsystem, was mega spannend ist, was aber auch wesentlich mehr bietet. Also nochmal, die Blockchain besteht nicht nur aus Kryptowährungen.
Aber eine Frage zu diesem Tesla-Move.
Also für mich ist das eine Farce.
Ja, genau.
Das ist eine Farce.
Also der hat doch quasi Short auf den Bitcoin irgendwas gewettet, oder? Also erst zu sagen,
also ich glaube,
auf den Kurs 1,5 Milliarden draufzusetzen und der hat genug Spielgeld, um so einen Scheiß zu machen.
Elon Musk ist, ich glaube, wir wissen alle, dass der, ich sag jetzt mal einfach, was mir frei dazu einfällt. Der Typ ist ja einfach ein sehr visionärer Mensch, der ist aber auch gleichzeitig ein ziemlicher Internet-Troll. Und das meine ich jetzt gar nicht.
Nerd.
Das meine ich gar nicht despektierlich, yeah. sondern der hat verstanden, wie man Twitter nutzt, um natürlich auch seinen Vorteil daraus zu ziehen. Aber ich glaube, das sind genau die Menschen, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, als du im Valley warst, was da für visionäre Menschen unterwegs sind. Der ist einer davon. Der denkt ganz viele Schritte voraus. Der hat natürlich geschafft, mit diesem Move, den du gerade sagtest, dass der Kurs in die Höhe geht. Das war ja auch klar, dass das passiert.
Ja, aber er hat ihn ja selber dann auch rasiert.
Also
viele. Das ist ja das, was mich wundert. Also der hat ihn erst hochgepusht und dann hat er gesagt, naja, ist ja überbewertet, tralala. Bill Gates springt auf seine Seite.
Hat er das gesagt?
Hat er gesagt.
Oder hat er LOL hinterher geschrieben?
Nein. Also viele sind ja mittlerweile der Meinung, dass er da so ein bisschen seine Macht, seine Stellung missbraucht, indem er solche Tweets von sich gibt. Natürlich kann man jetzt auch darüber mutmaßen, fachsimpeln und wieder mal so dieses Thema Ethik hervorbringen oder Verantwortung. Hat er eine gewisse Verantwortung in der Position, in der er ist, mit dem, was er von sich gibt. Und ja, finde ich schon auf der einen Seite, aber ist er auch jemand freie Schnauze. Er hat sich ja nun oftmals auch mit den unterschiedlichsten Institutionen angelegt und mein Gott, lass ihn machen und wenn dann die Hoddle-Gruppe da einfach aufspringt und dann anfängt alles, was er da bei Twitter von sich gibt, ja, wie die Lemminge quasi nachzuverfolgen, nachzukaufen, dieser, was der Mars-Coin zum Beispiel, ne, der twittert da irgendwas über den Mars-Coin, den könnte man auf den Markt bringen, dabei gab es schon einen, und auf einmal schießt dieser Mars-Coin da ein paar Minuten
später.
Ist
eine App so, ne, extra. Ich glaube, die heißt Elton Tweets oder so. Und das ist quasi Finanzadvice, kriegst du einen Alert. Also wenn der irgendwas Traderhaftes tweetet, dann kriegst du einen Alarm, dass er es kaufen kann.
Ja, ganz ehrlich, lass ihn das doch machen. Es ist Entertainment. Ich muss es ja nicht mitmachen. Deswegen haben wir ja auch gerade ganz am Anfang gesagt, selber recherchieren ist immer ganz gut, eine eigene Meinung bilden und wenn man dran glaubt, kann man es ja machen.
Aber der Mann polarisiert und total. Ich finde gut, was er macht und so verrückt er auch sein mag, aber Tesla ist jetzt nicht da, wo sie gerade stehen, wenn er nicht der wäre, der er ist. Und das ist halt die Quintessenz daraus.
Und was er gemacht hat, ist ja, also nehmen wir mal an, der glaubt an die Blockchain wie du und ich oder an Bitcoin. Das ist ein Thema, das hat eine sehr hohe Relevanz. Wenn er jetzt aber hingeht und sagt so, ich glaube daran und ich investiere jetzt, oder er hat ja gar nicht investiert, das war ja Tesla, das entscheidet er ja auch nicht ganz alleine. Da sind ja noch ein paar andere, die mitentscheiden. Aber wenn die das machen, dann ist das doch völlig legitim. Das ist eine Entscheidung, die wird da ja getroffen und entweder ziehen da andere Unternehmer nach. Das ist für das eine Unternehmen wie zum Beispiel Facebook leichter als jetzt für Apple. Apple hat da vielleicht noch ein anderes Gremium sitzen.
Die Werte sind doch anders.
Ja. Aber nichtsdestotrotz ist ja die Idee in so etwas, und die reden ja jetzt nicht über 100%, das ist ja ein Bruchteil von deren Balance Sheet.
Also wir müssen da aber auch differenzieren und ich glaube nicht im Besonderen an den Bitcoin, sondern ich bin ein großer Anhänger, Verfechter und auch Glauber an die Blockchain als Technologie dahinter, als solches, die noch, da werden wir uns noch alle wirklich die Augen reiben, vieles in Zukunft verändern wird und für uns auch bereitstellen wird. Wie gesagt, Kryptowährungen daraus sind halt nur ein Begleitprozess, der spannend ist und in den ich gerne investiere. Und ich glaube auch daran, ja, dass der Bitcoin oder andere Kryptowährungen die Möglichkeiten haben, in den nächsten Jahren Zehntausende von Prozent an Kapitalzuwachs zu erlangen oder an Wertzuwachs. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass der morgen wieder bei 1.000 Dollar stehen kann. Das oder dessen muss man sich im Klaren sein. Ne? Also wenn ich jetzt gerade hingehe, das ist wieder so dieses Typische. Ne? 2018 war der eine Crash, so, dann war es 2 Jahre lang Ruhe. Der Bitcoin, der fluktuierte so ein bisschen rum, 10.000 Dollar, dann mal runter auf 4.000 im Februar letzten Jahres mit dem Beginn der Corona, ich mag es gar nicht mehr Krise nennen, der Corona-Situation. Und jetzt ist er auf einmal auf 60.000 hoch, natürlich durch Aussagen wie von einem Elon Musk, durch Aufkäufe anderer sogenannten Whales, die da dann auf einmal große Dinge kaufen und die Kleinanleger sich darauf stürzen. Aber wir haben ja, wie gesagt, eben durch GameStop auch gesehen, welche Macht diese kleinen Anleger haben, diese neue Generation an Investoren. Und das Ganze ist mit einem gewissen, ja, mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Und wenn man den Luxus hat, das aus einer gewissen Distanz dann halt auch zu betrachten und zu sagen, okay, ich weiß noch, wie gesagt, da werden jetzt wahrscheinlich einige mit den Ohren schlackern. Meine ersten Bitcoins habe ich gekauft für $300. So, die habe ich dann aber auch schon wieder verkauft und wieder nachgekauft. Also ich kann mittlerweile gar nicht mehr berechnen, wo der Durchschnittskaufpreis beim Bitcoin bei mir liegt. Ist auch völlig egal.
Aber das ist ja eine gute Strategie.
Ja, aber ich halte ihn. Ja. Und wäre nicht so vermessen zu sagen, wenn der auf einmal auf Null runterknallt, würde ich mich nicht ärgern, dass ich nicht irgendwo dann mal was verkauft habe. Ich befinde mich da halt in einer Position, wo ich einfach sagen kann, ich würde dadurch nichts mehr verlieren. Das ist halt eine komfortable Ausgangssituation. Und natürlich würde es mich ärgern, wenn der Bitcoin auf 100.000 geht und ich ihn weiter halte und am nächsten Tag ist er bei $500.
Aber wie realistisch jeder ärgert, ist das?
Das hat mit Realismus nichts mehr zu tun. Das gewinnt eine Eigendynamik, die teilweise nicht nachvollziehbar ist. Warum ist die Volatilität bei den Kryptowährungen so gigantisch, dass die an einem Tag, wie gesagt, es geht ja nicht nur um Bitcoin. Ich betrachte oder beobachte ja eigentlich einen Großteil der auf dem Markt befindlichen Kryptowährungen. Und da gibt es Coins, Altcoins, die an einem Tag 3.000-4.000% nach oben schießen. Also von $0.0005 auf einmal dann ein paar tausend Prozent nach oben, nur um am nächsten Tag um 100% zu fallen. Mhm. Und das ist auch so eine sehr treffende Aussage, die ich übrigens auch durch diesen Freund, durch diesen Hausbewohner mitbekommen habe. Ne? Also Tim, sei dir immer bewusst, die Kurse können um mehrere tausend Prozent steigen, aber immer nur um 100% fallen.
Ist ja schon mal gut,
das ist
ja
kalkulierbares Risiko. Das ist eine Erkenntnis, ne? Also wie gesagt.
So. Aber was du hast eben gesagt, Krypto, das ist auch ein Gewicht auch in deinem Portfolio. Ein abschließendes vielleicht. Was hast denn du sonst so? Also sind da klassische konservative Werte oder bist du so durch das ganze Digitale und USA und tralala so auf nicht europäische, sondern rein tantiemenlastige Dinge fokussiert? Was ist so ein Portfolio, was du so hast?
Also wenn ich jetzt eben von 80% des Portfolios in Kryptowährungen gesprochen habe, spiegelt das eigentlich nur den aktuellen Wert wider, den die Kryptowährungen halt durch die immensen durch diese Hausse der letzten Monate gewonnen haben. Also im Großen und Ganzen, ich bin lastig halt in der New Economy unterwegs, ja, also alles, was so halt Nasdaq und Co. betrifft, das ist mein Thema, weil ich es greifen kann. Also wie gesagt, ich habe halt durch diesen Freund das klassische Traden und auch Analysieren gelernt. Ne? Also es geht nicht nur darum, da in der Unterhose zu sitzen und jetzt, ich gehe jetzt mal long oder mache einen Put oder wie auch immer, sondern halt auch das Analysieren. Und deswegen habe ich halt viele Werte, die aus dieser Zeit noch stammen, die ganz klassische Werte sind, die man noch über KGV zum Beispiel analysiert hat. Und das ist ja heutzutage gar nicht mehr realistisch. Also ich brauche kein KGV mehr bewerten, wenn Trump oder Musk oder sonst irgendjemand halt irgendeinen Kurs hochpusht. Ja? Da haben die Chartanalysen einfach ein Stück weit greifen die immer noch. Ne? Es gibt immer noch irgendwo Supports und Widerstände, die auch bei klassischen Werten wie auch bei der Kryptowährung mit Sicherheit eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, es muss nur ein Faktor.
Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Ist das in diesen Systemen mit dieser klassischen Chartanalyse, ob das jetzt, weiß ich nicht, die wie du gerade gesagt hast, irgendwelche Indikatoren oder Supportlinien sind oder so eine Fibonacci-Geschichte, ist das nicht immer deshalb so, weil da einfach so viele dran glauben? dass das so ist?
Natürlich, das ist eine Glaubensfrage. Ne? Das ist ja eine ganze Industrie oder ein ganzer Zweig, der dahinter steckt, der damit auch teilweise Geld verdient. Ne? Dass eben halt der klassische Privatanleger, der Trader, der dann zu Hause seine Kurse da verfolgt, drauf setzt und der Hoffnung ist, dass das, was die Analysten dann auch quasi von sich geben, stimmt. Und wie gesagt, der Freund von mir meinte immer, Analysts are Analysts. Ich habe es heute nicht genau verstanden, was er damit sagen wollte. Es hat aber was mit Anal zu tun, wie dem auch sei. völlig egal. Ja, sicherlich kann man auf dieser Basis irgendwo Referenzen herziehen oder halt auch Anlagestrategien verfolgen. Ob die am Ende stimmen oder nicht, ist völlig egal. Und ich kann aus eigener Erfahrung und aus dem, was ich eigentlich auch gelernt und gesehen habe, sagen, die Kurse steigen immer. Immer, immer, immer. Ich würde das jetzt nicht auf Kryptowährungen adaptieren, aber auf das klassische Börsengeschehen. Und selbst wenn man sich mal in einem Bärenmarkt befindet, die immer wesentlich kürzer sind als Bullenmärkte, am Ende werden die Kurse immer steigen, wenn man natürlich auf Unternehmen setzt, die auch eine Zukunft und eine entsprechende Wertigkeit haben. Bestes Beispiel ist halt jetzt Wirecard. Autsch, sage ich nur. Hat verdammt wehgetan und ich bin aber immer noch der guten Meinung oder der guten Hoffnung, dass die Anteile, die ich habe, die mit 97% Minus gerade da stehen, irgendwann wieder... Nein, das ist Quatsch. Ich höre jetzt auf zu reden. Das stimmt nichts. Das ist
wieder der kannst du abschreiben.
Das ist der Optimist in mir, der sagt, ja, irgendwann. Nein. Also am Ende macht es wirklich Sinn und das ist etwas, was ich wirklich abschließend zu dem Thema dann auch jedem mitgebe. Und ich weiß noch ganz genau, als im Februar nach Karneval letzten Jahres die Kurse nach unten purzelten wie verrückt und die Leute hier aus unserem Tribe, aus den damals noch Business Boys, angerufen haben, geschrieben haben, Tim, was soll ich tun? Ich bin gerade reingegangen, ich habe gerade investiert. Und ich sage, Leute, haltet, kauft nach Möglichkeit. Und wartet ab. Und das ist nicht eine Thematik von Monaten, das können Jahre sein, dass sich die Kurse natürlich innerhalb der letzten 12 Monate so wieder entwickeln. Damit hat keiner gerechnet. Und das ist etwas, also bei den langfristigen oder bei den Anlagen, wo, ich sag mal, ein relatives hohes Kapital hintersteckt, die sind angelegt und ich hoffe, dass immer meine Kinder davon partizipieren oder profitieren. Das interessiert mich nicht mehr. Da gehe ich auch nicht mehr ran, da mache ich auch nichts mehr. Und alles andere, was ich dann mache, das ist halt mitunter ein Stück weit Spielcasino, was ich nie besuche. Aber die Zockerei dahinter, die macht Spaß, insofern man, wie gesagt, das Ganze nüchtern und nicht emotional betrachtet.
Ist das nicht trotzdem total stressig?
Du, ich habe die erste Zeit...
Also du hast gerade gesagt, du bist Daytrader und Daytrading stelle ich mir unheimlich stressig
vor. Aber wie gesagt, ich habe mir zu Beginn meiner Daytrading-Karriere. Natürlich jeden Morgen. Das erste war Blick aufs Handy, Kurse. Wie war die außerbörsliche Aktivität? Was passierte da gerade? Und ich habe mich durch ein Stück weit verrückt gemacht. Bin ich teilweise wahnsinnig geworden dadurch. Und erst seitdem ich das wirklich völlig distanziert betrachte, ich habe mir Regeln aufgestellt, die ich verfolge. Ich arbeite viel mit Hebelprodukten, arbeite dann aber halt auch mit sogenannten Stop-Losses und Take-Profits. Und die definiere ich, die richte ich ein. Und wenn die eintreten, dann treten sie ein oder halt eben nicht.
Aber mit Hebeln? Also ich bin jetzt kein Experte, aber da kann man ja auch ganz ordentlich liquidiert werden, oder?
Du, letzten Endes ist ja ein Hebel nichts anderes als ein Kredit, den man aufnimmt aber nicht zurückzahlen muss in dem Sinne. Also wenn ich mit 1.000 Euro jetzt in ein Hebelprodukt reingehe und hebel das mit 10, arbeite ich im Prinzip mit 10.000 Euro, ja, die mir letzten Endes der Broker oder der Herausgeber eines Knockout-Zertifikats oder eines Optionsscheins, wie auch immer, zur Verfügung stellt. Und ich bin aber natürlich genauso schnell raus. Ne? Also der geht auch nicht ins Risiko, sondern... wenn dann halt der entsprechende Knockout erreicht wurde, dann sind die 1.000 Euro halt schneller futsch, als wenn du ohne Hebel arbeitest. Du kannst natürlich dadurch auch gewinnen, wie gesagt. Aber das ist etwas, das ist, wie gesagt, Zockerei, das ist Spielcasino, das ist ein bisschen Nervenkitzel und sollte man immer mit dem Geld machen, was einem am Ende nicht wirklich ein Loch ins Portemonnaie reißt.
Also da jetzt nochmal der Disclaimer, ne? Also
oh ja, ganz wichtig, don't play with money, Leute, gar keinen Fall. Also wenn ihr es wirklich braucht, dann...
Nein, don't play with friends, würde ich auch sagen.
Ja. Aber super, super etwas, spannend, da diese Welt ist so neu und also jetzt, wenn wir nochmal zu Krypto kommen und der Glaube der Menschen an Krypto und also der, die jetzt gerade drin sind und man weiß ja immer, wenn es so am Anfang steht, gut, den Bitcoin gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger und den kann man wahrscheinlich auch nicht mit allen anderen Altcoins vergleichen, glaube ich, aber auch, wie gesagt, kein Experte.
2007 gibt es den Bitcoin.
Genau, und damals war das ja noch so, da konntest du ja, weiß ich nicht, für 0, nix. Also ich habe letztens so ein Video auf Twitter gesehen, da hat irgendeiner erklärt, wie er auf PayPal damals 10 Bitcoin für 30 Cent gekauft hat.
Und ja, das ist auch wieder so eine der Anekdoten aus meinem Leben. Ich habe, das war 2008, habe ich erstmalig versucht, mir ein sogenanntes Krypto-Wallet aufzubauen. Ich nie vergessen, einen alten Computer. Und die Blockchain als solches, für mich auch noch völlig unbekannt. Die Technologie dahinter, aber mega interessant. Und ja, dann gab es den Bitcoin. Und ich habe hier noch in Oberkassel gewohnt, Oberkasseler Straße, mit meiner jetzigen Frau, damals nur Freundin. Und habe
die hübsche,
so die genau die unwahrscheinlich hübsche, die heute Abend leider nicht da ist, es tut mir leid,
schade,
ja, deswegen müsst ihr mit meiner sexy Stimme jetzt vorlieb nehmen. Und habe halt damals wirklich versucht, ein Wallet und habe überhaupt nicht verstanden, was mache ich hier eigentlich, wie funktioniert das, was Wallet, ja okay, ein Portemonnaie, aber warum digital und what the fuck ist ein Bitcoin, ja. Da stand der wirklich irgendwie bei 30, 40 Cent oder irgendetwas. Und dann habe ich mit Ach und Krach, ich glaube damals über Bitfinex oder irgendetwas, habe ich dieses Wallet aufgebaut. Und lustigerweise hatte ich vor ein paar Tagen noch mit meiner Frau, mit der Hübschen, das Thema, dass ich eigentlich der felsenfesten Überzeugung bin, ich habe damals Bitcoins gekauft. Und Fiona nur so, ja dann such die mal. Ich sag, bei aller Liebe, ich kann sie nicht mehr suchen. Erstens existiert dieser Computer nicht mehr, der ist schon lange Schrott und ich weiß gar nicht mehr, ob ich das überhaupt gekauft habe. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Vielleicht ist es momentan auch nur so ein bisschen Wunschgedanke, dass ich es damals gemacht habe, aber selbst wenn ich es gemacht habe und hinbekommen habe, diese Kryptos sind definitiv nicht mehr für mich erreichbar, weil
Private Key weg.
Ist weg, alles weg. Ja. Deswegen. Eigentlich wäre ich jetzt mehrfacher Multi-Bitcoin-Millionär, aber jetzt muss ich mit euch halt vorlieb nehmen.
Gut, kann man jetzt überlegen, wer reicher ist.
Das nehmen wir jetzt mal so hin, ne?
Du, ich bin sehr reich an einem wunderschönen, mit Weißwein getränkten Abend. Das ist viel, viel mehr wert als so manches Geld auf dieser Welt. Ja,
ja, besser kann man es nicht sagen. Wir machen dir jetzt nur alle die Pottel, würde ich sagen.
Ja, das können wir, lassen die Luft da jetzt raus.
Dann lassen wir die Luft da raus, so ein bisschen. Genau, vielen Dank.
Aber ihr wisst schon, dass die Oberkasseler und auch die Rhein-Knie-Brücke mittlerweile hochgezogen wurden. Also das heißt, ihr müsst jetzt hier drüben bleiben.
Kein Problem. Wir haben ja alle hier gewohnt, wir wissen ja, wie das hier ist.
Genau, wir kennen die
Hut. Ich kenne die Ecken. Gut.
Wollte ich gerade sagen, das ist easy. Danke für die Insights.
Krass, also wir sind ganz
sehr gerne
eskaliert auf dem einen oder anderen Thema.
Also ich muss ja nochmal betonen, dass ich ja mit einer gewissen Nervosität hier in den heutigen Abend hineingestartet bin. Also ich habe wirklich mir im Vorfeld auch viele Gedanken dazu gemacht, was erzähle ich, worüber kann ich reden, kann ich überhaupt reden, brauche ich Wein und was mache ich, wenn mir Fragen gestellt werden, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Und ich muss sagen, das flutscht hier wirklich durch, wie... Was flutscht denn gerne so durch? Keine Ahnung. Ihr merkt es gerade, der... Warte
mal. Besser ist das. Hier wird nämlich nicht geflutscht. Also.
Jungs.
So, wir machen hier weiter. Liebe Leute, bleibt uns treu.
Bleibt uns gewogen.
Bleibt uns gewogen.
Es war sehr, sehr schön. Nochmal einen wirklich herzlichen Dank an Patrick und Anjan, ihr habt das erstens großartig gemacht. Ihr habt mir die Angst, die Nervosität genommen und ich hatte am Ende so viel Spaß. Und ich könnte im Prinzip noch viele, viele Stunden weiterreden über die verschiedensten Themen, über Ethik, was ist für uns wichtig, wie gestalten sich zum Beispiel unsere Innenstädte. Auch ein großes Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Was machen wir, die, die mit der Digitalisierung am Ende ja ihr Geld verdienen, die damit weiterwachsen und auch eine gewisse Verantwortung denen gegenüber haben, die vielleicht momentan noch nicht davon profitieren können. Was geschieht mit unseren Innenstädten? Können wir irgendetwas schaffen, was nachhaltig ist, was werthaltig auch ist und die Old Economy nicht völlig vergessen? Aber das machen wir dann in dem nächsten Podcast.
Perfektes Schlusswort.
So sieht's aus.
Wir sagen danke, wer bis hierhin gekommen ist. Herzlichen Glückwunsch und wir sagen danke.
Bis dann.
Bis bald.
Ciao.
Bye.